Folge Die Welt der Jagd.
Ja, Freunde, herzlich willkommen zurück im Hunt-on-Demand-Podcast. Es ist schon Juli und es ist wieder einiges passiert. Vor allen Dingen bin ich aber froh, dass mein Co-Moderator wieder da ist. Rufi Kreinmeier, auch bei dir ist viel passiert. Wie geht's dir?
Ja, Tim, vielen Dank für diese wunderbare Anmoderation. Und ich bin müde, sehr müde. Der Grund dafür ist, dass wir auch den letzten Podcast nicht aufgenommen haben im Juni. Da ist was dazwischen gekommen.
Aber zum Glück ist jetzt mal was Schönes dazwischen gekommen, würde ich jetzt mal behaupten.
Doch, was Wunderschönes. Die schönste und anstrengendste Sache zugleich. Ich bin Papa geworden, beziehungsweise mit Lina gemeinsam sind wir Eltern geworden. Und es ist einfach toll. Es ist wunderschön.
Wie ist es denn gelaufen, Ruben? War es eine einfache Nummer oder was kompliziert? Hat es lange gedauert? Ist alles gut gegangen? Wie geht's dem Kind?
Ich vergleich's mal mit unserem grandiosen Deutschland-Spiel gegen Paraguay. Es war lange zäh und dann wurde es am Ende einfach entschieden im Elfmeterschießen. Nur, dass wir halt ein Happy End hatten.
Ihr seid weitergekommen.
Wir sind eine Runde weitergekommen. Nein, wir haben uns lange geduldet. Der Kleine hat sich Zeit gelassen, ist über den Geburtstermin hinausgegangen. Und irgendwann, ja, da möchte man halt nicht mehr länger warten, einfach um gewisse Risiken zu vermeiden. Sprich, nach 18 Tagen in der Verlängerung sozusagen wird dann das Elfmeterschießen anberaumt vom Schiedsrichter. Dann war es aber tatsächlich, um jetzt auch mal ein bisschen ernst zu sein, dann war es wirklich sehr lang und hart, irgendwie 26 Stunden auf dem Kreißsaal, im Kreißsaal verbracht. Und ich habe meinen allergrößten Respekt vor allen Müttern. Also man hört ja vorher viele Geschichten und wir haben uns auch vorbereitet. Aber am Ende ist es dann doch so, egal wie viel du vorher erzählt bekommst und du kannst es dir nicht vorstellen. Also es ist ganz anders und es ist vor allem richtig krass für die Frauen. Das ist eine unfassbare Leistung der Natur. Und dann der Moment, wenn dann der Kleine endlich das Licht der Welt erblickt und du diese ersten Schreie hörst, ach, ich krieg jetzt schon wieder Tränen in den Augen. Es ist unfassbar. Dann ist auch alles vergessen sofort und dann beginnt eben eine ganz neue Zeit. Es ändert sich alles von jetzt auf gleich. Und vor allem hat man wenig Schlaf.
Ja, das sind die Geschichten, die man hört. Ich war bis jetzt nur bei meiner eigenen Geburt mit dabei. Und die Geschichte, die mir da im Kopf geblieben ist, ist die, dass mein Vater dann mit einem sterilisierten Jagdmesser ankam und mir damit die Nabelschnur durchschneiden wollte und die Hebamme ihn dann sehr böse angeschaut hat und gesagt, Herr Hünemeier, daraus wird nichts.
Das erklärt natürlich einiges aus der jagdlichen Prägung, aber ich kann mir vorstellen, dass heutzutage neben der Hebamme auch sofort die Polizei stehen würde.
Und ja, Jugendamtpolizei, man würde das Kind nicht wiedersehen. Es wäre nichts draus geworden. Ja, so ist das. Aber Rufen, Glückwunsch zur Vaterschaft. Glückwünsche natürlich auch an die Mutter, an Lina.
Ja, vielen Dank.
Freut uns auf jeden Fall alle sehr, dass das geklappt hat. Und bei uns, bei Hunt on Demand, ist es ja auch Brauch, jeder Publisher oder Mitarbeiter, der Nachwuchs bekommt so ein, wie heißen die Dinger, so ein Body, so ein Kinderstrampler.
Ne? Ja, genau. Also da habe ich mich wirklich gefreut. Hintergrund der Geschichte war, wir hatten auch wirklich eine schwierige Nacht. Es gibt gerade gute Tage und eher nicht so gute Tage für die Eltern oder für den Kleinen. Und das war so eine richtig schlaflose Nacht. Man war so wirklich morgens Augenringe des Todes. Und du standst dann da beim Kaffee und hast dein ganzes Leben hinterfragt mal wieder. Und dann kam gerade die Post und hat dann dieses Paket von euch abgeliefert. Und dann war wieder alles vergessen, weil ich habe es aufgemacht, diesen Strampler rausgeholt, guck den an, denk mir nur, oh Gott, wie süß ist das bitte? Ihr habt mir eine ganz liebe Karte geschrieben. Dann diesen Strampler in den grünen Jagdfarben und da drauf steht Little NRW mit so kleinen Fährten. Und auf der Rückseite steht Hunt on Demand, das Logo. Es ist so cool. Also
ja, wir machen das immer. Ich weiß auch noch, der Daniel, unser Programmierer, hat ja auch Nachwuchs bekommen vor einigen Jahren schon. Und da haben wir dann Mini-Programmierer draufgeschrieben. Der bekommt jetzt wieder Nachwuchs. Dann müssen wir uns was Neues überlegen. Es wird ein Mädchen, Mini-Programmiererin. Oder wie wäre das gegendert? Ich habe keine Ahnung. Ich gender nicht, deswegen kein Plan. Aber auch da wird uns sicherlich was einfallen. Sehr schön.
Das Schönste ist, ihr habt ja Gott sei Dank mitgedacht, ihr habt den Strampler jetzt nicht direkt in Säuglingsgröße gekauft. Weil man weiß ja auch nie, kommt da jetzt ein richtiger Brummer zur Welt oder ist es halt ein kleiner Zarter, sag ich mal. Und ihr habt den in einer Größe gekauft, wo er, sag ich mal, mit einem halben Jahr ungefähr ihn anziehen wird oder anziehen kann. Und dann wird es natürlich auch ein Foto für euch geben. Nicht für die Öffentlichkeit, aber für euch auf jeden Fall. Sehr, sehr süß. Wirklich. Also danke nochmal an der Stelle.
Ich freue mich drauf. Sehr gerne.
Und so sowieso, muss man auch sagen, es ist unglaublich, was sich plötzlich auch für Leute bei ihm melden. Ich habe mich da so gefreut. Wir haben allerhand Zuschriften bekommen, auch Pakete von, ja, natürlich von den Ängsten der Familie, aber auch von Leuten, wo man sich wirklich so gefreut hat, weil es so überraschend kam, aber einfach so unglaublich herzlich ist. Und man einfach versteht auch einfach sofort die ganzen anderen Väter und Mütter dieser Welt. Und ja, es ist wirklich toll. Da einfach auch nochmal Danke an alle, die uns da ein Lächeln ins Gesicht gezaubert haben.
Ich glaube, was schön ist, wenn man Nachwuchs bekommt, dann gratulieren, aber auch wirklich vor allen Dingen die Menschen einem, die es wirklich auch gut mit einem meinen. Und nicht irgendjemand, sondern wirklich so Leute, die sagen, ey, ich freue mich echt für die. Das ist ein schönes Paar, jetzt haben sie Nachwuchs bekommen. Einfach sind so richtig ehrliche Glückwünsche, glaube ich, oder?
Ja. Das ist wirklich so. Das ist echt richtig toll. Das ist nicht nur so am nächsten Tag der Geburt, sondern das zieht sich auch so. Also noch jetzt, noch heute kriegen wir immer wieder, ja, welche netten Karten geschrieben oder jemand stellt was vor die Tür. Es ist wunderschön. Und das ist jetzt auch schon, ja, der Kleine, also die Zeit rennt auch. Er wird jetzt 3 Wochen alt demnächst und es ist unfassbar, wie die Zeit da rennt. Also es fühlt auch, man lebt so von Tag zu Tag, weil irgendwie jeder Tag neue Herausforderungen mit sich bringt und alles verschwimmt so. Halt so ein bisschen wie nach einer Woche Weizenjagd, wo auch der Schlafmangel dich völlig blöd macht.
Ja, aber ich meine, Lina hat das ja schon, oder ihr beide habt das ja schon gut gemacht. Es ist ja, würde ich sagen, immer noch so im Rahmen der allgemeinen Brut- und Setzzeit.
Ja, definitiv.
Voll in Ordnung gerufen.
Zur richtigen Zeit gesetzt und auch jagdlich, glaube ich, ganz günstig gesetzt. Der Geburtstag fällt einfach in den Sommer erstmal. Das ist, glaube ich, schön, auch für den potenziellen Kindergeburtstag. Und es korreliert auch jetzt nicht mit so einem Termin wie dem 1. Mai. So, ne? Das wäre natürlich auch ganz dramatisch. Mhm. Ein unterm Strich natürlich das Wichtigste, dass erstmal der Kleine gesund ist und auch, dass die Mutter gesund ist. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Und man sagt das immer so, aber es ist de facto so, es ändert sich einfach auch sofort alles. Und ich weiß auch noch, die erste Fahrt vom Kreißsaal, wo wir noch einige Tage geblieben sind, nach Hause. Der Hund war noch zu Hause, ich musste mich auch mal kümmern, bin dann immer nach Hause gefahren. Man fährt auch sofort anders. Man ist irgendwie, also ich will nicht sagen, dass ich vorher ein Raser war oder so, ne? Aber man fährt irgendwie sofort mit so einem Gefühl im Kopf so, ich bin jetzt verantwortlich für so ein kleines Lebewesen, was auf mich angewiesen ist, ne? Und ich muss einfach da sein und irgendwie ändert sich einfach alles vom Gefühl auch.
Das heißt, seitdem ist jetzt Because of You von Kelly Clarkson dein neuer Lieblingssong.
Also ich habe mich seitdem nicht gehört.
Aber sag mal, warst du denn seitdem schon jagen?
Doch, tatsächlich ja. Ich war 2-mal oder so auf Jagd. Einmal gemeinsam mit Lina und dem Kleinen, also nicht physisch mit auf Jagd, sondern wir haben einfach eine kleine Reviertour gemacht mit dem Auto und sie ist im Auto geblieben und ich habe einfach mal kurz an der frisch gemähten Wiese geschaut. Mhm. Jetzt an 2 Abenden war ich auch mal einfach für eine Stunde draußen, weil ich eh nicht schlafen konnte und der Kleine und Mama haben friedlich im Bett gelegen, habe ich einfach mal für eine Stunde kurz draußen im Revier geschaut, habe mich um die Marderhunde gekümmert.
Mhm. Erfolgreich, oder?
Ja, auch erfolgreich.
Weidmannsheil.
Weidmannsdank.
Aber Ruven, ich finde, du hörst dich bestens gelaunt an und wohlauf. Von daher, glaube ich, ist es alles in Ordnung.
Definitiv. Aber es ist wirklich so, es ist eine wunderbare Zeit. Und ich kann das auch nur jedem empfehlen, der darüber nachdenkt, ja, eine Familie zu gründen, einfach diesen Schritt auch zu gehen. Weil wenn der sich dann anguckt, der Kleine, ist unfassbar.
Ich kann da nur noch hinzufügen, man sollte aber trotzdem darauf achten, vorher die richtige Frau zu finden, bevor man so wild um sich schießt.
Definitiv. Oder eben als Frau den richtigen Mann zu finden.
Ja, eben. Jetzt, manchmal geht das ja auch nicht so gut aus. Aber gut, in diesem Fall hoffen wir das Beste und gehen vor allen Dingen auch mal davon aus. Ja, Ruven, aber trotzdem ist in der Jagdwelt natürlich auch wieder einiges passiert.
Es wird nie langweilig.
Es wird nie langweilig. Und vor allen Dingen in den Öffentlich-Rechtlichen. Jetzt ist es soweit, jetzt geht's nach ganz oben.
Ja, tatsächlich, es gibt eine neue ARD-Doku. Ich war ja auch Teil dieser Doku sogar, Tim. Wie hast du mich denn wahrgenommen?
Ja, wenn man jemanden kennt, ist das immer so ein bisschen schwierig zu beurteilen. Aber ich würde sagen, ich habe dich da so wahrgenommen, wie du auch bist eigentlich. Also ich fand, du hast auch eine gute Figur gemacht in dieser Dokumentation. Auch wenn versucht wurde, ja, da redaktionell dich in so eine Ecke zu schieben und du ja auch meiner Meinung nach fälschlicherweise einer Lüge bezichtigt wirst in dieser Doku. Aber vielleicht müssen wir vorher einfach allgemein mal sagen, worum ging es denn überhaupt?
Ja, genau. Es ging ja jetzt nicht primär um mich und die Doku. Ich war zwar Teil der ganzen Geschichte, aber ich glaube auch, dass mein Beitrag dort gar nicht wirklich in das Gesamtthema ja so richtig reinpasst. Es ist so eine Gemengelage aus verschiedenen Themen. Der Einstieg ist das wirklich schlimme Thema und auch sehr belastende Thema um den Jagdunfall aus Ostwestfalen aus dem Frühjahr. ja, ist meiner Meinung nach auch extra so gewählt von den Journalisten, um das ganze Thema sehr zu emotionalisieren, denn der Vorfall wird ja leider gar nicht richtig aufgearbeitet, was er ja auch de facto gar nicht aufgearbeitet werden kann, da es alles noch zu frisch ist, aber ist natürlich ein emotionaler Einstieg in ein Thema, in dem es im weiteren Verlauf um Waffenbesitz geht, wie kommt man an Waffen und damit im Zusammenhang vor allen Dingen auch die Jagdausbildung. Crashkurse stehen in der Kritik. Eine Redakteurin schleust sich inkognito in einen Crashkurs ein und es geht um Influencer oder um Darstellung von Jagd in sozialen Medien, wobei es auch so richtig stichhaltig gar keinen Schluss gibt, außer dass vielleicht ja das höher, schneller, weiter propagiert wird. Und ja, am Ende endet die Dokumentation mit den Worten, dass der Jagdschein der leichteste Weg ist, um an Waffen zu kommen in Deutschland. Also unterm Strich muss man sagen, ist es natürlich eine öffentlich-rechtliche Doku, daher auch etwas tendenziös, aber auch geschickt gemacht, finde ich. Trotzdem hat sie auch ihre Schwächen in der Recherche und trotzdem hat sie aber auch vielleicht berechtigte Punkte, die sie anspricht, auch gerade in der Jagdausbildung. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Tim.
Ja.
Tiefes Ausatmen.
Ich bin da auch sehr vielfältiger Meinung über diese Doku, weil sie spricht definitiv Themen an, die wichtig sind, die relevant sind, wo man sich immer wieder grundsätzlich Gedanken drüber machen sollte. Stichwort Jagdausbildung. Auf der anderen Seite, wie du auch schon gesagt hast, ist sie teilweise auch nicht vernünftig recherchiert und es schwingt so ein Tenor mit in verschiedenen Situationen, wo ich mir denke, naja, muss das sein? Oder was soll das jetzt sagen? Also ich erinnere mich zum Beispiel an eine Stelle, wo über uns, über Hand on Demand gesprochen wird, wo dann gesagt wird, mehr oder weniger im Wortlaut, Männer, die zu actionreicher Musik und so weiter durch den Wald laufen und Tiere erlegen, irgendwie so in die Richtung, wo ich mir denke, naja, warum wird jetzt Männer gesagt? Also es ist ja nicht wahr, wir sind ja nicht nur Männer, sondern es sind genauso Frauen dabei, auch wenn es jetzt weniger sind insgesamt als Männer, aber so diese kleinen Spitzen irgendwie. Und dann,
ich dachte, du würdest eigentlich jetzt die Szene ansprechen, wo die Redakteurin mit ja einer Kriegswaffe in die Kamera zielt und dann auch so sagt, so, ja, mit diesen kriegswaffenähnlichen Gewehren dürfen sie dann ja auch losziehen. So.
Ja.
Das sind so diese Spitzen, die ich vor allem auch wahrgenommen habe, wo auch vieles sehr vereinfacht dargestellt wird, sich gar nicht damit auseinandergesetzt wird mit dem eigentlichen Waffenrecht oder Waffengesetz in Deutschland.
Ja. Und in so einem Nebensatz kommt dann auch wieder vor, ja, und diese rechtsradikale Gruppierung. Also einfach so, damit es mal gesagt worden ist, rechtsradikal im Zusammenhang mit Jagd. Also was hat das damit zu tun jetzt gerade in dem Moment? Also da wurde sich so rausgenommen, was gerade irgendwie so passt, um das in jedem Fall irgendwie in eine negative Richtung zu drücken. Und das finde ich wirklich nicht gut, insbesondere wenn Öffentlich-Rechtliche mit meinen Steuergeldern irgendwelche Berichterstattungen produzieren, da kriege ich einfach einen Hals. Also was soll's? Also macht objektiven Bericht, fragt die Leute, redet mit allen und so weiter und so fort, stellt es ausgewogen dar, aber diese Spitzen, wenigstens hätten sie sich meiner Meinung nach nicht nur sparen sollen, sondern sparen müssen.
Also mit mir haben sie ja geredet. Sie haben mich angefragt, ich glaube im März, und es ging laut Anfrage vor allem darum, den Hype um die Jagd zu beleuchten, wo das herkommt, dass immer mehr Jäger und Jägerinnen, auch junge Jägerinnen oder junge Jäger an und für sich auf die Jagd gehen, welche Verantwortung Social Media mit sich bringt. Und ja, am Ende haben wir uns dann getroffen, am 1. April, glaube ich. Es war auch so ein bisschen so die Schwierigkeit, einen Termin zu finden, weil auch man möchte natürlich alle Facetten der Jagd zeigen. Und ich finde, da gehört auch dazu, dass man erfolgreich auf Jagd geht, weil das häufig von Berichterstattung einfach sich nicht getraut wird, umfassend und transparent zu berichten. Am 1. April ist eben auch nicht viel Sinnvolles zu bejagen. Und naja, trotzdem sind wir auf den Hochsitz gegangen. Wir haben auch einen Rudel Rotwild gesehen.
Ich meine, da wäre auch ein Schmalti dabei gewesen.
Ja, das natürlich, um es mit den Worten von Redakteurin zu sagen, schon Zeit. Und sie haben es auch tatsächlich geschafft, mir Wörter zu entlocken, die ich, glaube ich, selber gar nicht mehr in Darstellung benutze. Ich habe den Sonnenaufgang, glaube ich, als geil bezeichnet, wobei ich das auch dazu stehe, sowas zu sagen. Und das finde ich auch völlig in Ordnung. Ja, und wir sind auch gemeinsam auf dem Skistand gewesen. Das war mir noch wichtig. Und dann gab es auch ein Interview, wo es aber eigentlich gar nicht mehr so wirklich um die Anfrage an sich ging, die sie mir damals gestellt haben, sondern es ging wirklich auch, man hat gemerkt, ja, sie versuchen dir schon was zu entlocken. Thema war unter anderem auch das KI-Video aus dem Frühjahr. Man hat gemerkt, dass Fragen da waren, die in diese Richtung abzielen mit ja, Waffenbesitz so, was das eigentlich für einen bedeutet und ob da vielleicht auch so etwas Missbräuchliches sein könnte oder ob man einfach den Jagdschein machen könnte, so um eine Waffe zu haben. So, das schwingt ja auch in der Doku häufig mit, dass der Jagdschein ja vielleicht missbraucht werden könnte, um einfach nur an Waffen einfach zu kommen. Und ja, sie haben mich auch zu dem Karnesfluh-Thema befragt, wobei ich mich da auch gar nicht so groß drauf einlassen wollte, was am Ende eine Sache ist, die lange abgehakt ist. Aber scheinbar war es das nicht für diese Redaktion und sie haben ja auch im Nachgang noch Fragen dazu geschickt. Leider auch nicht richtig dargestellt in meinen Augen. Also sie haben mich da auch falsch zitiert, mich da so ein bisschen unprofessionell dargestellt, dass ich mich da irgendwie auf Anzeigen von der Drohne berufen hätte und haben dann irgendwie auch so eine Pseudo-Enthüllung gemacht. So, da gibt es noch einen Film und ja, surprise, sie haben Experten gefragt, das ist auch an der Karnesfluh oder wieder an der Karnesfluh. Haben da so zeitliche Abläufe durchmischt und ich finde es ein bisschen schade, weil eigentlich der Drehtag endete, dass wir uns verabschiedet haben. Es war eigentlich ein guter Drehtag, finde ich, und es ist auch durchaus berechtigt, kritische Fragen zu stellen. Und sie haben auch zu mir gesagt am Ende des Drehtages, wir haben sie als sehr verantwortungsvollen Jäger kennengelernt und haben auch einen guten Eindruck von ihnen. Ja, und dass es dann aber trotzdem so genutzt wurde, diesen, ja, am Ende meine Verwaltungsübertretung, dass ich die Wege verlassen habe und eine Drohne gestartet haben soll, ja, um mich so ein bisschen zu skandalisieren. Und ja, im Filmbericht endet dann das nämlich genau mit den Worten von wegen, ja, mein Eindruck ist ja immer, es geht hier um höher, weiter, schneller. Mhm. Wobei ja das gar nicht so meine Art der Berichterstattung in den öffentlichen Medien ist.
Nee, also wer deine Filme kennt, der weiß, es ist wirklich absolut genau das Gegenteil davon. Und ich habe mich auch gefragt nachher, naja, okay, also jetzt haben sie den Ruven so dargestellt, er ist, der böse Ruven ist mit einer Drohne geflogen, wo er nicht fliegen durfte. Und jetzt ist es, das ist jetzt aber wirklich ein schlimmer Mensch. Also der Ruven da, also was wollten die jetzt damit konstruieren? Also wer sieht das jetzt und denkt sich, ja, der Ruven Kreinmeier, das ist echt ein Arschloch.
Ja, und vor allem, was hat das Ganze mit der Message der Doku zu tun? Also was hat das mit möglichen missbräuchlichen Waffenerwerb zu tun? Was hat das mit dem Thema Jagdausbildung zu tun? Es hat natürlich was damit zu tun, dass in dem Film wieder die Influencer als schlechte Vorbilder geframed werden und ich jetzt natürlich jemand bin, der sich dort angeblich, ja, bewusst rechtswidrig verhält und somit ein schlechtes Vorbild sein soll. Und vielleicht muss man deswegen auch da an der Stelle das Ganze ein für alle Mal richtig aufklären, weil es auch immer noch kein einziges Medium hinkriegt, diese Geschichte auch vernünftig zu erzählen. So, 2022 habe ich in Vorarlberg Filme gedreht an der Karnesfluh. Es sind auch zwei Filmberichte entstanden, unter anderem auch mit Luftbildaufnahmen, die die Karnesfluh oder die Umgebung zeigen. Auf diese Filmberichte gab es in der Jägerschaft auf Hand on Demand ein enorm gutes Feedback, eben weil sie für die sehr respektvolle, demütige Darstellung der Bergwelt gelobt wurden. Dann ging es zu den Filmarbeiten zu Teil 3, die sagenumwobene, kritisierte Skandalsteinwildjagd, wobei man auch da sagen muss, die Bezirkshauptmannschaft Bregenz hat rechtmäßig festgestellt, dass die Steinwildjagd jagdlich völlig in Ordnung war. Der Rückweg von der Steinwildjagd, der Abtransport, auch der Steingeiß ins Tal ist aus Sicherheitsgründen mit dem Hubschrauber erfolgt. Davon gab es eine Story. Das Ganze ist deswegen eskaliert, hat hohe Wellen geschlagen, wurde auch medial voll ausgenutzt von den, ja, Vorarlberger Klatschmedien. Ist dumm gelaufen, war auch keine gute Darstellung für die Jagd, das stimmt. So, am nächsten Tag dieser Steinwildjagd steht auf der Matte Hubert Schatz. Er ist, glaube ich, Landeswildökologe von Vorarlberg. Ich hoffe, ich habe jetzt sein Amt nicht falsch bezeichnet, aber auch sowas wie ein Sachverständiger. Der steht auf der Matte und sagt uns, Freunde, eure Yacht hat hohe Wellen geschlagen, das war auch wirklich nicht ideal, gefällt uns nicht. Ich möchte aber jetzt auch mal von euch wissen, was da eigentlich jetzt konkret stattgefunden hat und hat mit uns dann ein längeres Gespräch geführt, in dem es auch unter anderem um das Thema Drohne ging. Wir hatten ja nun schon zwei Filmbeiträge veröffentlicht, wo ja Drohnenaufnahmen der Karnesfluh zu sehen sind und er kam dann und sagte, hier, das Ganze ist ein Landschaftsschutzgebiet, hier sind Drohnenflüge unter 300 Meter verboten. Ja, wir haben ihm gesagt, oder ich habe ihm auch gesagt, dass wir jetzt im Rahmen dieser Jagd gar nicht mit Drohne geflogen sind, keine Drohne dabei hatte, weil das Gelände extrem steil und exponiert ist. Wir hatten unfassbar viel Proviant in Rucksäcken, gar keinen Platz für eine Drohne, weder vom Volumen noch vom Gewicht her. Und das Gelände ist auch so unglaublich steil, man kann dort auch keine Drohne vernünftig und sicher starten bzw. landen. Ja, wir haben ihm natürlich gesagt, dass wir in der Vergangenheit um dieses Bergmassiv herum auch Drohne geflogen sind, auch in diesen anderen Filmbeiträgen. Uns die Landschaftsschutzverordnung der Karnesfluh auch gar nicht bewusst war und dazu muss man jetzt auch noch wissen, wie eigentlich so diese gängige UAS- bzw. Drohnenpilotenpraxis aussieht. Bevor ich eine Drohne starte, schaue ich in den behördlich bereitgestellten Daten nach. Da gibt es eine sogenannte Bringschuld der Behörden, also die EU verpflichtet die Behörden, diese Daten digital bereitzustellen, sodass ein Pilot sich in verschiedenen Kartenmaterialien, für Österreich ist das glaube ich ÖAMTC, Drone Space AT und so weiter, Da informiert man sich als Drohnenpilot, liegt hier eine Flugbeschränkung vor. Es könnte ja zum Beispiel ein Hubschrauberlandeplatz sein, von einem Krankenhaus, ein Flugplatz und so weiter, wo man aus Sicherheitsgründen nicht fliegen darf. Oder eben, es gibt ein Schutzgebiet, wo man eben aus naturschutzrechtlichen Gründen nicht fliegen dürfte. Dieser persönlichen Hohlschuld, um diese Flugbeschränkungen eben zu identifizieren, bin ich nachgekommen. Ich habe auch von damals meine Pre-Flight-Checklists, meine ganze Flugdokumentation noch vorliegen. Ich habe auch die Screenshots aus dem behördlichen Kartenmaterial, wo diese Canis-Flu nicht verzeichnet ist. Es entspricht nicht der gängigen Praxis, irgendwelche Schutzgebiete manuell auf behördlicher Ebene abzusuchen, weil ohnehin jedes Schutzgebiet europaweit ja keine einheitlichen Drohnenregelungen oder Drohnenbeschränkungen hat. Ich bin also mit größtmöglicher Sorgfalt meiner Flugvorbereitungen nachgekommen. So, und dann erfahre ich eben von dem Herrn Hubert Schatz, dass dort ein Landschaftsschutzgebiet vorliegt und Drohne fliegen so eine heiße Sache ist. Ja, dementsprechend haben wir ab dem Zeitpunkt dort keinerlei Filmaktivitäten mehr durchgeführt. Es wurde auch keine Drohne mehr geflogen. Na gut, dann ist eine Menge Zeit vergangen, eine Menge Shitstorm vergangen und ein Jahr später ist dann bei mir ein Brief ins Haus reingeflattert von der Bezirkshauptmannschaft, wo mir eben vorgeworfen wird, ich habe die Wege verlassen, ich habe eine Drohne gestartet, ich habe wild damit gestört. Dann habe ich erstmal Akteneinsicht angefordert, weil ich das auch ein bisschen unverschämt fand. Es existiert kein einziger Sachbeweis in den Akten gegen mich. Ich habe mich dann natürlich mit einem Anwalt dagegen gewehrt, habe meine Stellungnahme dorthin geschickt. Dann wurde das Ganze aber trotzdem nicht eingestellt und für diese Verwaltungsübertretung, also Verwaltungsübertretung, wurde trotzdem ein Verhandlungstermin einberaumt. Ich bin dann da selber gar nicht hingefahren, weil, wie gesagt, kein Beweis gegen mich existiert. Es sind zwei Reisetage, dann ein ganzer Tag vor Ort. Ich habe auch an einfach die Rechtmäßigkeit oder den Rechtsapparat geglaubt. Jedenfalls bei diesem Termin ist dann plötzlich Hubert Schatz zwei Jahre nach der besagten Steinwildjagd erschienen und hat gegen mich ausgesagt, auch sehr detailliert gegen mich ausgesagt. Also er konnte sich dann nach diesen zwei Jahren ganz genau erinnern, welche Abstände und Zeitabläufe mit der Drohne ich ihm ganz genau wie erzählt haben soll. Ich hätte ihm das alles bestätigt, dass ich ja geflogen sei während der Jagd, und weil er ja Sachverständiger von Amts wegen her ist, hat dann das Gericht letztendlich gesagt, ja, der Herr Kreimeyer, der hat da nur eine Schutzbehauptung gemacht, es gibt zwar keinen einzigen Beweis gegen ihn, aber wenn der Herr Landeswildökologe das sagt, dann ist das so gewesen, und somit wurde ich dann verurteilt. Ich bin dann das Ganze aber auch nicht weiter angegangen und ich habe das Ganze dann als Lehrgeld abgestempelt, wohl eben auch, weil ich im Vorfeld der Filmarbeiten zu den bereits veröffentlichten Filmen ja auch Drohne geflogen bin. Das vermutlich nicht erlaubt war, aber zumindest von mir jegliche Flüge immer auf Basis der behördlich bereitgestellten Daten erfolgt sind. Also ich bin meiner Sorgfaltspflicht nachgekommen, ist auch vielleicht ein gewisses Stück Berufsrisiko. Und am Ende habe ich dann das Urteil auch deswegen einfach akzeptiert, auch wenn ich sagen muss, dass mich diese enorme Arroganz einfach gestört hat, mit der dann Herr Schatz festgestellt hat, dass ich ja auf jeden Fall auch Wildtiere gestört habe und wie er sich haargenau daran erinnern konnte, dass ich ausgesagt habe, an welchem Tag ich wie in welchem Abstand so und so auf jeden Fall im Schutzgebiet Drohne geflogen wäre. Und er konnte sich auch ganz selbstsicher daran erinnern, dass ich ja angeblich die Steinwildjagd und diese ganzen Reels und Postings schon veröffentlicht hätte, wobei ich mich auch frage, wie ich innerhalb von einem Tag nach so einer Jagd so einen Film zusammenschneiden soll. Jedenfalls haben auch das alle Jagdmedien, auch die deutschen Jagdmedien, abgeschrieben. Ja, plötzlich ist der Steinwildjagd aus dem Internet verschwunden. Der hat niemals im Internet existiert. Auch das hat er vor Gericht falsch ausgesagt. Naja, und heutzutage macht die ARD daraus eine super Enthüllung, dass da noch Filme sind, wo an der Canis-Flu wieder geflogen wurde, obwohl die Filme ja schon zeitlich längst davor stattgefunden haben. Es auch nie ein Geheimnis ist, dass diese Aufnahmen an der Canis-Flu entstanden wären und die Drohnenflüge übrigens auch längst verjährt waren, weswegen die Filme auch online geblieben sind. Ich bin natürlich wieder suggestiv derjenige, der einfach auf Regeln pfeift und der böse Influencer eben. Klassisches Narrativ. Tja,
ja.
Was meinst du dazu, Tim?
Ja, ich verstehe es auch nicht. Also ich glaube, das ist das Narrativ, was so dargestellt werden sollte. Ne? Die Influencer, die scheißen auf alles und die machen halt, was sie wollen. Und ja, die sind jetzt alle so. Aber damit habe ich halt allgemein auch schon ein komplettes Problem grundsätzlich, weil es wird dann immer gesagt, dann werden die Influencer wieder verantwortlich gemacht für den Untergang des deutschen Weitwerks. Dann denke ich immer so, ja, naja, also dann sagt doch bitte wenigstens, wen ihr meint. Also ihr könnt nicht sagen, so alle Influencer sind jetzt schuld und alle sind blöd und alle sind böse, weil das stimmt einfach nicht. So.
Es ist halt auch ein einfaches Framing, weißt du? Ja. Auch gerade dieser Satz, die ganzen Jungjäger, die werden dann sofort Influencer und wollen Geld verdienen. So. Mhm. Man muss ja auch de facto erstmal aufräumen, wer verdient eigentlich wirklich Geld damit? Das sind nicht viele, die Geld mit verdienen. Natürlich gibt es viele Leute, die machen den Jagdschein, dokumentieren ihren Weg zum Jagdschein, manche auch vor dem Jagdschein, dokumentieren sie, dass sie bald Jäger werden wollen, nach dem Motto, oder zeigen ihre ersten Erlebnisse, was ja von Grundsatz her erstmal völlig okay ist. Und die zeigen auch, dass sie irgendeine Ausrüstung haben. Und vielleicht will ja auch irgendjemand dadurch mal, keine Ahnung, Fernglas sich irgendwie versuchen, gesponsert zu bekommen. Aber ganz ehrlich, das sind die wenigsten, die wirklich da irgendwie ernsthafte Kooperationen mit der Industrie haben. Und es ist kein, also die Jagdbranche ist auch kein einfaches Geschäft. Das können wir ja selber aus unserer eigenen Erfahrung, aus unseren eigenen Werdegängen ein Lied von singen.
Es ist völlig absurd, was die Leute sich vorstellen. Also erstens ist mittlerweile jeder, der heute einen Instagram-Account hat, ein Influencer. Ja, ob er jetzt 500 Follower hat oder 50.000, ist jetzt erstmal egal. Aber jeder kann Sachen ins Netz stellen. Damit muss jeder aufpassen, was er tut, was er sagt und so weiter und so fort, weil Karl kann einem natürlich auch alles vor die Füße fallen, kann schlecht aussehen und so weiter und so fort. Jeder muss da aufpassen.
Ja, bestes Beispiel Karnesflu, das ist mir vor die Füße gefallen. Es war auch mit Sicherheit in der Art der Darstellung ein sehr sensibles Thema, was dann eben auch Wellen geschlagen hat. So, draus gelernt. Aber unterm Strich ist es erstmal nicht so, dass die Jagd an sich dort, das möchte ich auch mal sagen, die Jagd an sich wurde von den Behörden bestätigt. Die Jagd war rechtmäßig, es war alles in Ordnung. Man streitet sich daran, dass ich zum Beispiel die Wege verlassen habe, weil ich ja nicht zu den Jägern gehört habe, obwohl ich ja das passende Stück Steinwild angesprochen habe, aufgebrochen habe und so weiter.
Ja, also ganz ehrlich, da werden Sachen überdramatisiert ohne Ende. Und dieses Thema Influencer, die Leute stellen sich, glaube ich, vor, wenn jetzt jemand irgendwie Jagd-Influencer ist, weiß ich nicht, ab wann ist der denn jetzt Jagd-Influencer? Ab 10.000 Follower, 20, 30, 40, 50, so, wann zählt das denn überhaupt so? Und dann stellen die sich vor, glaube ich, naja, der kriegt jetzt alles von allen Firmen gesponsert, Waffen, Munition und Ausrüstung, alles Mögliche, kriegt zusätzlich auch noch massenweise Geld dafür, muss nicht mehr arbeiten gehen und läuft nur noch durch den Wald, macht irgendwelche Fotos und findet sich total geil. So, das ist absurd. Also erstmal, also so gut geht's der Jagdbranche nicht, dass sie jedem willigen Influencer da 1000 Sachen zur Verfügung stellen könnte.
Und vor allem Geld.
Vor allen Dingen Geld. Es gibt kein Geld. Also das funktioniert einfach nicht. Also es gibt in Deutschland im Grunde keinen einzigen von diesen geschimpften Jagdinfluencer, die durch reines Sponsoring von irgendwelchen Jagdfirmen überleben könnten. Also das würde überhaupt nicht gehen. Also wir reden hier über Summen und über Gelder und über Produkte, die hier und da irgendwie gesponsert werden, wovon keiner seinen Lebensunterhalt bestreiten könnte. Das funktioniert einfach nicht. Und deswegen ist auch dieser Druck, der da versucht wird, teilweise auf Unternehmen zu machen, mit so, ja, ihr müsst das beenden mit den Jagdinfluencern. Selbst wenn kein Unternehmen der Welt mehr einen Jagdinfluencer sponsern würde, würde das überhaupt nichts ändern, weil die überhaupt nicht auf die Unternehmen angewiesen sind.
Das Problem ist ja aber auch, dass dieses ganze Thema mit Social Media auch schlecht verstanden ist vielleicht, weil es auch wirklich sehr schlecht zu durchblicken ist und viel auch pauschalisiert wird, wie du es ja gerade schon gut beschrieben hast. Vielleicht fehlt ja auch da die Aufklärungsarbeit von uns Influencern selbst, sage ich jetzt mal, die eigentlich erklären, wie sowas funktioniert.
Ich glaube erstmal auch, dass es nicht so ist, dass die ganze Welt damit jetzt ein Problem hat. Ich meine, Ruven, wir treffen so viele Leute tagtäglich auf Messen, auf Veranstaltungen, auf Jagden. Also wie viele Leute kommen zu dir und sagen, Ruven, mit dem, was du da machst, habe ich echt ein Problem. Also du machst furchtbare Instagram-Stories und Beiträge, deine Filme sind unter alle Sau, ich kann es nicht ertragen, du bist so ein blöder Influencer, hör auf damit. So,
also von den Leuten höre ich vor allem aus dem Wild- und Hund-Forum. Aber tatsächlich, ja, du hast recht. Also
so, wer sagt das denn? Oder wer meint das denn überhaupt? Also ganz ehrlich, ich glaube, da ist eine, was heißt ich glaube? Ich weiß, dass da eine relativ schmale Gruppierung von Menschen ist, die ein Problem mit uns hat. Und die versuchen das so darzustellen, als wenn die ganze Jagdwelt ein Problem mit uns hätte. So. Egal, wen du aber fragst persönlich oder wen du triffst, da hat niemand ein Problem mit. Natürlich gibt es Sachen, die hier und da mal einer kritisiert, wo er sagt, naja, das hättet ihr euch aber sparen können oder dies oder das oder keine Ahnung was so. Natürlich haben wir in der Vergangenheit auch Fehler gemacht und wir haben mal Sachen gezeigt, die man besser hätte nicht zeigen sollen und so weiter und so fort. Das ist ja vollkommen klar, das ist ja ein Lernprozess. So. Wir sind ja auch nicht perfekt von Anfang an. Kein Jäger ist perfekt von Anfang an. Und auch was Öffentlichkeitsarbeit angeht, ist niemand perfekt von Anfang an. Man muss lernen, aber wir sind ja auch bereit zu lernen. Und ich glaube, das tun wir auch. Aber es gibt eine Gruppe, die hat ein Problem mit uns, aus diversen Gründen.
Ist ja auch okay. Also man muss das ja auch nicht gut finden. Und es wird ja auch häufig gefordert, ladet die Influencer aus euren Revieren aus oder so. Wer das nicht möchte, dass in seinem Revier gefilmt wird, völlig okay. kann man ja auch aus verschiedensten Gründen nachvollziehen. Es gibt ja auch Leute, die haben dann irgendwie Angst, dass vielleicht ihre Wiehe weggepachtet werden würde oder dass plötzlich der Staatsforst sagt, oh, da ist aber noch ein Reh versteckt und da müssen wir jetzt nochmal eine Drückjagd machen. Es gibt ja zig Gründe, warum ich vielleicht nicht will, dass mein Revier gezeigt wird. Ist auch völlig fein. Erleben wir auch im Alltag, dass mir jemand sagt, ist mir vielleicht zu sensibel oder das Thema ist vielleicht zu sensibel. Völlig okay. Und genauso erlebe ich es aber auch bei vielen Aufträgen, wo ich zu Leuten fahre und für privaten Film drehe. Bei Drückjagden vor allem auch dann, wenn ich mal in einer neuen Ecke bin, treffe ich Leute, die kommen auf mich zu und sagen, oh krass, was machst du denn hier? Ich habe ja mit dir hier gar nicht gerechnet. Dann sage ich so, ja, hey du, ich drehe halt einen Film so für den und den oder für Hand und die Mann meinetwegen. Und dann sind die Leute erstmal voll begeistert, dass ihre Region, in der sie jagen und weil irgendwie da was ganz Besonderes ist, meinetwegen die Landschaft, die Wildart, irgendwas, sind die erstmal stolz, dass das gezeigt wird. Und die wissen ja auch, dass es auch in der Regel gut gezeigt wird. So. Und es liegt ja auch faktisch daran, wenn wir Inhalte hochladen, die schlecht sind, die auch ein schlechtes Vorbild wären, dass die Community das schon sehr schnell regelt, was ein schlechter Inhalt ist. Und das sieht auch meinetwegen YouTube sieht das sehr schnell, was ein schlechtes Vorbild ist. Du musst ja nur mal in die Kommentare gehen bei irgendwelchen Videos, die man selber vielleicht für fragwürdig hält und du wirst sehen, die Leute werden wirklich zugeschissen mit schlechten Kommentaren, was sie alles gerade falsch machen. Auch bei guten Inhalten wirst du teilweise zugeschissen. Also die Jagd-Community ist schon extrem sensibel, was eigentlich gute Inhalte sind, was gute oder schlechte Vorbilder sind und dadurch erfährst du es auch sehr schnell am eigenen Leib als Filmemacher und sprich, du machst einen schlechten Film oder irgendwas, was man nicht zeigen kann. Du wirst es schnell erfahren, schnell spüren und wirst es sofort auch anders machen und lernst daraus.
Ja, das selektiert sich doch insbesondere auf Hand on Demand. Wenn jetzt hier jemand auf Hand on Demand einen Film hochladen würde, wo, weiß ich nicht, 15 oder 20 Minuten nur geballert wird.
Oder nur für eine Wache geschossen werden zum Beispiel.
Der würde den absoluten Hate bekommen von der Community. Und man muss sagen, grundsätzlich ist die Community auf Hand on Demand so, die Kommentare, das ist voll in Ordnung, das ist nahezu nie irgendwie unter der Gürtellinie. Da wird sehr, sehr sachlich, fachlich diskutiert unter den Videos über diverse Szenen oder was eben passiert ist. Und der Markt regelt das Angebot von alleine. Also die Leute wollen kein Wild Boar Fever sehen. Möchten die nicht. Die haben keinen Bock, am laufenden Band rollierende Schweine zu sehen. Das ist nicht mehr der Zeitgeist und das zeigen wir auf Hand on Demand auch nicht. Und wer auch behauptet, dass es bei uns nur um Action- und Ballerszenen gehen würde, der soll sich bitte mal unsere Videos anschauen, weil dann wird er feststellen, das gibt es überhaupt nicht mehr. Und da kriege ich einfach die Krise, wenn sowas behauptet wird. Natürlich gibt es auch mal einen Drückjagdfilm, wo mal 4, 5, 6 Augen geschossen werden. So, dann geht der Film eine halbe Stunde und 5, 6 Mal ist für eine Sekunde irgendwie ein Schuss zu hören. Das ist aber keine permanente Ballerei.
Ich wollte auch schon gerade so ein bisschen, zumindest in Teilen widersprechen, Tim, weil natürlich, wir haben auch unsere Drückjagd des Jahres und so weiter und so fort. Auch diese Filme haben wir, weil ich aber auch der Meinung bin, es muss dazugehören dürfen, auch sowas zu zeigen, auch Drückjagd des Jahres, sowas muss gezeigt werden dürfen. Das ist natürlich auch inszeniert mit Musik und so weiter, aber auch einfach aus dem Grund, dass es für den Zuschauer irgendwo auch in gewisser Weise ansehnlich sein muss, ein roter Faden, eine gewisse Dramaturgie da sein muss, damit es nicht langweilig wird. Natürlich können wir die Ansprache, wie wir es im ersten Film gemacht haben, in jeder Serie 20 Minuten lang ungeschnitten zeigen und zeigen, worauf es denn wirklich ankommt, welche Sicherheitsbestimmungen. Aber das haben wir halt einmal gezeigt, dann wurde es gesehen und dann möchte man das als Zuschauer nicht mehr sehen. So, jeder kann zurückgehen zu den ersten Filmen, sich das anschauen. Jeder kann auch anschauen in anderen Beiträgen, die wir irgendwo auf YouTube, Instagram, in Reels hochladen, wie so ein Drückjagd vorbereitet wird. Die Mischung macht es da auch ein bisschen, aber man kann auch nicht verlangen, dass dieser Drückjagd-Film sich von Anfang bis Ende mit allem beschäftigt. Das ist einfach nicht realistisch.
Nein, es ist nicht realistisch.
Und natürlich, du hast ja auch recht, klar, so wird es auch dann dargestellt, auch in der Doku, es werden dann eben auch nur aus irgendwelchen Trailern wurden auch nur Abschüsse gezeigt, damit sie eben auch ein bisschen martialisch wirkt, so ein bisschen dem Narrativ entspricht, aber man kann auch bei uns in die Kategorien gehen, man sieht, es ist nicht nur Kategorie Drückjagd, Hirschsprunft, was auch immer, es gibt auch jede Menge andere Sachen wie Wildbrettverwertung, Hundewesen, Revierweiten, Niederwild und so weiter, vielleicht auch in einigen Kategorien zu wenig und ich wünsche mir auch manchmal wieder mehr noch Hundearbeit zu machen und das wird auch an gewisser Stelle weiter passieren, aber es ist nicht so einseitig, wie es berichtet wird.
Ja, und letztendlich ist es einfach so, es gibt einfach Themengebiete auf der Jagd, die werden mehr gesehen als andere. So, Niederwildjagd wird nicht so viel gesehen wie Hochwildjagd, beziehungsweise wie eine Drückjagd zum Beispiel. Das bedeutet aber nicht, dass es nicht super Niederwildfilme gibt und schlechte Drückjagdfilme. Also es gibt dies und es gibt das, aber das eine kriegt halt mehr Aufmerksamkeit als das andere, weil es einfach unterschiedliche Zielgruppen gibt innerhalb der Jägerschaft für gewisse Themen. Und wir haben ja auch einige Filme, was das Thema Wildbretverwertung angeht, was das Thema Kochen angeht auf Hand on Demand. Ja, es gibt eine Gruppe von Leuten, die finden das super, die schauen sich das gerne an, die kochen das gerne nach, aber es gibt auch einfach Leute, die sagen, also interessant interessiert mich einfach nicht, ne, wie man das kocht. Ich kenne meine Wildrezepte, ich weiß, wie man Wild aufbricht. Ich schaue mir das jetzt nicht an. Und wir haben ja auch oft mal unter den Videos, dass Leute sagen, so, ja, zeig doch mal das Aufbrechen. Ja, wir haben aber schon irgendwie 300 Videos, wo Aufbrechen gezeigt wird. Du kannst nicht immer die gesamte Geschichte der Jagd in einem Video abbilden. Dann wird ja jedes Video irgendwie 10 Stunden gehen. Das funktioniert einfach nicht. Es sind einfach Ausschnitte, es sind einzelne Erlebnisse, die ein bestimmtes Thema haben. Aber man kann nicht einfach immer alles zeigen. Dieser Anspruch ist unmöglich.
Was man vielleicht schon durchaus kritisieren kann, aber das ist, glaube ich, grundsätzlich eine Krankheit von Social Media oder von der digitalen Welt. Es liegt ja in der Natur der Sache, dass Menschen tendenziell eher das Gute zeigen. So. Ein Jungjäger wird jetzt eher nicht in seinen Content veröffentlichen, hey, ich habe jetzt wirklich nur Probleme, ein Revier zu finden und jetzt hatte ich hier mal eins gefunden, da wurde ich ausgenutzt, weil der Revierinhaber einfach nur meinen Hegebeitrag haben wollte und ich wurde zum Lakaien gemacht. Also klar, von solchen Berichten wirst du irgendwo wie hören, aber das ist nicht das, was du auf Social Media teilst, weil Social Media an sich dazu neigt, dass man einfach eher positivere Sachen zeigt. Ich versuche zwar auch in meinen Filmen zum Beispiel auch kritische Jagdsituationen, wo man sagt, das ist jetzt nicht schwarz-weiß, da kann man darüber diskutieren, versuche ich zwar zu zeigen und auch das reflektiert zu besprechen, damit man daraus lernen kann, aber grundsätzlich wird in Social Media einfach eher Positives gezeigt, was dazu führt, dass Leute, die vielleicht sich an einem Jagdschein interessieren, denken könnten, ja, es ist halt alles nur dieses Geile und diese negativen Dinge werden aus der Erwartungshaltung so ein bisschen ausgeklammert und dass du vielleicht auch an den Jagdschein rangehst mit einer falschen Erwartungshaltung, weil ja nun mal auch ein Film nun mal ein Abbild der Realität und kann nicht vollumfänglich alles zeigen.
Naja, aber es gibt ja auch nicht wenige, die sagen, wir dürfen online, also weiß nicht, auf YouTube, auf Social Media, wir dürfen überhaupt nichts zeigen, was kritisch zu betrachten ist auf der Jagd. Die schließen das aus, die sagen, wir müssen die Jagd, wir dürfen die Jagd ausschließlich positiv darstellen, Negativbeispiele dürfen nicht gezeigt werden. So, beispielsweise, keine Ahnung.
Widerspreche ich entschieden.
Und ich sag einfach, das ist keine Option, dass wir nur ausschließlich diese geschönte Welt der Jagd zeigen. Auf Hand on Demand machen wir das sowieso nicht, weil wir machen Content für Jäger. Und wir zeigen auch Dinge, die schiefgegangen sind, aber nicht, um das zu verherrlichen und zu sagen, hey, das ist in Ordnung, sondern genau im Gegenteil, um darzustellen, hey, wenn dir so ein Scheiß passiert, dann siehst du jetzt, was du am besten machst. Oder wir sagen, wenn dir so ein Scheiß passiert, mach es erst gar nicht. Also, oder mach's anders. Oder es gibt so viele andere Möglichkeiten, diese Situation zu lösen oder sie besser zu machen oder sie erst gar nicht entstehen zu lassen. So, und das ist doch relevant. Wir können doch nicht permanent immer nur diese heile Jagdwelt zeigen. Auch nicht auf Social Media. Und wenn die Leute dann kommen und sagen, ja, aber die Jagdgegner und die anderen, wenn die das sehen, dann werden die ja alle, drehen die alle durch und dann kriegen wir wieder Ärger. So, ja, aber wir machen doch unseren Content nicht nur für die Nichtjäger, und sondern auch für Gleichgesinnte. Also wie sollen wir denn diese gesamte Jägerschaft irgendwie heute noch erreichen, außer über Social Media und denen auch irgendwie helfen. Also das ist irgendwie, die Leute, die denken, man könnte dieses ganze Thema Jagd irgendwie so isolieren. Man könnte es so komplett aus der Gesellschaft, aus allem irgendwie raushalten und nur wir dürfen miteinander reden.
Ich gehe da an ganz vielen Punkten auch wirklich mit dir. Vor allem, betrachten wir mal das Beispiel White Boar Fever. In den ersten Filmen war es noch nicht so extrem, aber in den, weiß nicht, 5. bis 80. Teil hast du irgendwann wirklich nur noch rollierende Sauen gesehen. Immer ein Schuss, zack, Wildschwein verendet im Knall, vermeintlich. Und ich bin mir sicher, dass ganz viele von diesen Wildschweinen, nachdem der Cut kommt, wieder aufstehen, weil es zum Beispiel nur Krähtschüsse sind. Und es gibt Leute, die sagen, ja, das ist ja eigentlich genau das Richtige, weil man ja so eine saubere Jagd sieht. Aber ich finde, es ist eine Darstellung der Jagd, die den Zuschauer verarscht. Und das finde ich nicht gut, weil niemand glaubt erstens, dass auch ein Nichtjäger glaubt nicht, dass wenn wir nur gute Schüsse zeigen, dass nichts daneben geht. Dann ist es einfach unehrlich. Und wenn du per se schon das Gefühl hast, du wirst unehrlich oder behandelt oder angelogen, dann verlierst du schon an Glaubwürdigkeit. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, wie du sagst, diese Situation zu zeigen und sie kritisch, selbstkritisch reflektiert zu besprechen, weil das ja auch dem Zuschauer, auch dem Nichtjagen-Zuschauer doch vermittelt, die Jäger sind eben nicht die, die einfach nur in den Wald gehen, rumballern, oh geil, Tiere geschossen und noch mehr Tiere geschossen und nur Action und Erlegerfotos und so, sondern die reflektieren, was sie tun, die überlegen sich das, die haben Mitgefühl, denen tut das leid, wenn der Schuss nicht so gut war. Vielleicht ist ja trotzdem zu gut ausgegangen, vielleicht war der Schuss ein bisschen weit hinten und hat daraus gelernt und sagt, ja, nächstes Mal anders. Und nächstes Mal muss ich das anders machen. Erstens sieht der Nichtjäger, wie es sind reflektiert und der jagende Zuschauer, der vielleicht auch weniger Erfahrung hat, sieht erstens ein realistisches Bild der Jagd. Er fühlt sich selber nicht schlecht, wenn er in solche Situationen kommt und denkt, ja, alle anderen machen das aber nur gut. Und er lernt vor allem auch daraus, was er vielleicht für sich mitnehmen kann.
Ja, und ich meine, mich stört so, dass dieses, ja, die Jagd-Influencer, das hört sich so an wie, ja, die schlechten Jäger. So. Und das ist so eine Verallgemeinerung oder überhaupt, also wo kommt das überhaupt her? Die Jagdinfluencer, das sind die schlechten Jäger, die können nicht jagen. Also ich war auch vor 10 Jahren schon, bevor ich Jagdinfluencer geworden bin, war ich auch schon Jäger. So, ich bin mit der Jagd aufgewachsen. So, ich weiß, dass ich kein schlechter Jäger bin. Wobei man natürlich grundsätzlich diskutieren kann, na, was ist denn jetzt überhaupt ein guter Jäger? Was ist ein schlechter Jäger? Also wie sollen wir das denn jetzt überhaupt allgemein bewerten? Ne? Also wie nimmt man das? Wer ist jetzt ein guter Jäger, wer ist ein schlechter Jäger? Wenn ich jetzt zum Beispiel einen super Niederwildjäger hole aus dem Münsterland und gehe mit dem jetzt auf eine Drückjagd in der Eifel. Ein Großteil von denen wird komplett überfordert sein und überhaupt gar keine Ahnung haben, wie sie das jetzt machen sollen, weil sie halt gewohnt sind, mit der Flinte zu jagen und nicht mit der Kugel. Ist das jetzt ein schlechter Jäger?
Ja, andersrum, ne? Wenn du ja, ins Münsterland fährst, ne?
Andersrum genauso. Als ich auf meinen ersten Jagd im Münsterland war, ich kam mir vor wie der letzte Depp. So, du musst das lernen. So, genauso ist es doch wie, weiß ich nicht, ein Berufsjäger, der ist jeden Tag im Revier. So, dann gibt's andere, weiß ich nicht, die gehen nur 4-mal im Jahr, gehen sie auf eine Jagd, wo sie eingeladen werden, schießen da aber mit einer perfekten Kugel in den Bock. So, das ist doch vollkommen in Ordnung. Es kann ja nicht jeder gleich sein. Es kann nicht jeder gleich gut in allem sein und nicht jeder Jäger kann in jeder Jagddisziplin irgendwie ein Spezialist sein. Also ein guter Jäger, Ruben, was macht einen guten Jäger für dich aus?
Ja, also das kannst du, glaube ich, nicht in Worte fassen. Und es ist aber trotzdem ein Punkt, an dem sich, glaube ich, Kritik entzündet. Denn dort wird ja auch gerade auch dieses Jagdschulthema angegriffen, von wegen, wir haben heutzutage viel zu viele Jäger, die sich eben für die Natur nicht interessieren und die sich für Hege nicht interessieren und die sich für Neozonenbejagung nicht interessieren und die sich nur für Erlegerfotos interessieren, sag ich mal. Das ist ja so gerade die Kritik, die häufig im Raum steht. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob das wirklich an den Jagdschulen oder der Jagdausbildung liegt, sondern ob das nicht grundsätzlich eine Charakterfrage ist. Und das sind ja auch Dinge, die in anderen Gesellschaftsschichten jetzt gerade immer wieder laut diskutiert werden. Gerade auch in Schulen sagt man, das Bildungsniveau, das sinkt. Irgendwie die Leute können jetzt mal salopp gesagt nicht mehr rechnen. So. Und genau das Gleiche gilt ja für die Jagd. Du hörst aus so vielen Kursen, auch aus den traditionellen Kursen, hörst du, dass die Durchfallquoten höher werden, dass irgendwie gefühlt der Wissensstand schlechter wird, das Interesse irgendwie an gewissen Themen nachlässt. Und das ist ja nichts, wo die Jagdschule per se dran schuld ist. Vielleicht lässt sie natürlich manche von diesen Leuten leichter durchkommen. Aber gleichzeitig bin ich auch der Meinung, das ist ja auch ähnlich wie im Führerschein. Du lernst das Jagen auch in einem 9-monatigen Kurs nicht. Genauso wenig wie im Crashkurs. Auch das Autofahren lernst du in der Fahrschule nicht. Also du lernst das Auto zu bedienen, aber du wirst ein sicherer Autofahrer erst seit nach 7, 10, 15 Jahren intensiven Autofahren. Und genauso ist es mit der Jagd. Und wenn du nicht den Anschluss hast nach der Jagdschule, dann bringt dir auch der 9-monatige Kurs nichts. Vielleicht wirst du manche Enten länger behalten als aus dem Crashkurs, definitiv. Aber wenn der Anschluss fehlt, wenn die Weiterbildung fehlt, wirst du auch dann kein Jäger, der die Möglichkeit hat, sich zu entwickeln. Du kannst ja trotzdem guter Jäger sein, weil du gute Werte hast, weißt du? Weil du auch dich dafür interessierst. Aber wenn du einfach nicht reinkommst, dann kannst du es ja auch nicht anwenden.
Also man muss ja erstmal sagen, das ist ja bei jedem Schein, den man in Deutschland macht, ist das so. Ob das der Angelschein ist, der Führerschein ist, der Bootsschein ist oder der Jagdschein ist. Jetzt kann man natürlich sagen, na gut, beim Jagdschein, da geht's um Waffen, das ist gefährlich. Ne? Aber mit einem Auto zu fahren ist auch sehr gefährlich. Mit einem Boot zu fahren ist auch sehr gefährlich. Und auch beim Angeln kann man sich verletzen. Ne?
Und auch als Autofahrer kannst du als Mörder verurteilt werden. Das ist mittlerweile Fakt. Und wir haben pro Jahr, ich weiß nicht, 3000 Verkehrstote. So.
Genauso ist es. Also es sterben in Deutschland deutlich mehr Menschen durch Autounfälle oder durch Autoattacken, mittlerweile ja leider Gottes, als durch Jagdunfälle. Das muss man auch einfach mal so sagen. Ohne das irgendwie in irgendeiner Form relativieren zu wollen, weil alles ist furchtbar. Das ist gar keine Frage.
Ja, jeder Fall ist zu viel, keine Frage.
Aber die Jagdausbildung ist definitiv deutlich anspruchsvoller, als einen Führerschein zu machen. So.
Ja, oder da möchte ich mal einhaken. Wenn du doch die Doku jetzt gesehen hast, da war ja dieses Beispiel, diese eine Redakteurin schleust sich da einen Kurs ein, dann wird da gezeigt, sie wird da bei der Waffenhandhabung durchgewunken und so. Glaubst du, das ist wirklich ein realistisches Bild unserer Jagdausbildung beziehungsweise auch der Crashkurse?
Nein, glaube ich nicht. Also die Jagdscheinprüfung ist eine staatliche Prüfung und diese Prüfer sind meines Wissens nach auch darin, weiß ich nicht, geschult, ausgebildet, etc. Und ich habe noch von niemandem gehört und es selber auch nicht so erfahren in meiner Jagdschulprüfung, dass da jemand durchgewunken wurde. Im Gegenteil. Sicherlich kann man hier und da mal einen kleinen Hinweis geben und so weiter. Man ist natürlich auch nervös an so einem Tag und da kann einem sicherlich mal kurz irgendwo auch ein bisschen geholfen werden. Aber ich habe den Eindruck, dass die Prüfungen sehr, sehr, sehr streng sind und auch deutlich strenger sind als in allen anderen Bereichen, wo man irgendwelche Scheine machen kann.
Ja, und wie lösen wir dann das Problem, dass Jäger kein oder vermeintlich wenig Interesse haben an auch so Themen wie ja Naturschutz und so weiter und so fort? Das wird ja auch uns vorgeworfen, dass wir das eben nicht jede Woche in einem Video zeigen, wie man Wildacker anlegt.
Ich glaube gar nicht, dass das so ist, wenn ich ehrlich bin. Und ich glaube auch nicht, dass viele Menschen, die einen Jagdschein machen, das tun, um eine Waffe besitzen zu dürfen. Also wenn du mal überlegst, wann haben denn in den letzten Jahren die meisten Menschen einen Jagdschein gemacht? Das war insbesondere bedingt auch nochmal durch die Corona-Pandemie, wo sie alle zu Hause waren, wo sie überlegt haben, was machen wir denn jetzt und so. Und die wollten raus in die Natur. Das ist eine Natursache, dass die meisten Menschen Jagdschein machen. Natürlich wird es auch Menschen geben, die den machen, um eine Waffe zu besitzen.
Vielleicht sogar die Sportschützen, weil die sind ja krass reglementiert.
Aber dann machen sie es wenigstens legal. Also wenn doch jemand unbedingt eine Waffe besitzen will und dafür den Jagdschein macht, dann kann man doch sagen, ja gut, dann hat er, also weißt du, was ich meine? Also wenn du eine Waffe besitzen willst, dann kannst du dir die ja auch woanders besorgen. Also es ist ja jetzt, glaube ich, nicht so besonders kompliziert, sich irgendwo auf dem Schwarzmarkt, Darknet, whatever, ich habe es noch nicht gemacht, aber ich stelle es mir jetzt nicht so kompliziert vor, sich da eine Waffe zu besorgen. Da tut man sich doch keinen Jagdschein an, wenn man damit was vorhat. Und da muss man ja auch nochmal sagen, also wie viel war das irgendwie, da gab es ja letztens auch nochmal Statistiken, wie viele Waffen bei Straftaten involviert sind von Menschen, die diese legal besitzen dürfen.
Es ist auf jeden Fall ein verschwindend geringer Anteil. Und man muss auch dazu sagen, dass die meisten Tötungsdelikte in Verbindung mit legalen Waffen auch tatsächlich Suizide, glaube ich, sind. Wenn ich es jetzt nicht ganz falsch sage. Was ich aber noch vielleicht ansprechen möchte, ist dieses Thema Weiterbildung, weil das ja auch von anderer Seite viel gefordert wird. Weiß nicht, Lehrgänge für Drückjagd, Nachtjagd, was auch immer. Wo ich mir aber nicht sicher bin, ob das nicht nach hinten losgeht, wenn man jetzt irgendwie zum einen ja mehr Bürokratie schafft für uns Jäger, dass wir noch mehr Kurse, Regeln, was auch immer machen müssen. Aber de facto ist das Fortbildungsangebot ja eigentlich auch schon vorhanden. Also du kannst ja, wenn du auf ein Drückjagdseminar gehen willst, auf ein Nachtjagdseminar, das kannst du ja überall buchen. Unser Publisher Felix hat auch jede Menge Wildbrettkurse, Pirschkurse, mittlerweile ja auch die eigene Jagdschule. Die Jagdschule liegt im Revier. Es gibt ja de facto gutes Angebot. Wird das zu wenig wahrgenommen? Muss man das verpflichten? Was ist mit dem Thema Schießnachweis?
Naja, man braucht halt ein gewisses Interesse, um etwas zu machen. Und wenn ich mir jetzt mal anschaue, was da jetzt verpflichtend ist, wie zum Beispiel dieser Schießnachweis in einigen Bundesländern, da denke ich mir, ja gut, das ist halt lächerlich, ne, dieser Schießnachweis. Also das kann man sich einfach sparen. Also wer hat das erfunden? Ging es einfach nur darum, dass Leute in Schießkinos gehen oder mal auf dem laufenden Keiler schießen irgendwo und die Schießstände nochmal ein paar Einnahmen machen? Weil ganz ehrlich, diesen Schießnachweis kriegt halt jeder.
Also müsstest du ihn verschärfen?
Also wenn man sowas macht, dann muss es auch wirklich ordentlich gemacht werden. Da muss man halt auch sagen, na gut, du hast jetzt von den 10 Schuss hast du jetzt irgendwie 7 daneben geschossen, dann darfst du jetzt dieses Jahr nicht auf Rückjagd gehen. Aber es kann ja nicht sein, dass du deinen Schießnachweis überall machen kannst und überall bekommst. Also dann kann man wenigstens noch sagen, na gut, dann ist er wenigstens mal ins Schießkino gegangen und hat es nochmal probiert. Ja, aber wenn es nicht funktioniert hat, dann bringt das einen ja auch nicht weiter. Also das ist, glaube ich, so eine Sache, wie die Sachen jetzt ausgehen würden, die sich viele Leute irgendwie vorstellen. Da musst du ein Seminar dafür machen, einen Lehrgang dafür machen und so weiter und so fort.
Das hatten wir ja in NRW. Das hatten wir ja, das glaube ich, mit Remmel, mit der Jagdgesetznovelle vor einigen Jahren. Das war ja kein Teilnahmeausweis, wo du nur hingehen musst und schießen musst, sondern du musstest ja wirklich auch eine gewisse Anzahl an Ringen schaffen oder eine gewisse Anzahl an tödlichen Treffern. Und dann das Problem war aber, dass sehr viele Leute diesen Nachweis nicht mehr bestanden haben. So, ja. Und da haben wir ein intrinsisches Problem in der Jagd selbst. Und das waren nicht die jungen Leute von der Jagdschule, die das nicht bestanden haben. Das waren die, ja, es tut mir leid zu sagen, aber es waren die älteren Semester. Und es gibt eben viele Jäger, die vielleicht nur einen Rückjagd im Jahr machen, die nicht üben gehen, die in der Waffenhandhabung dadurch, weil sie ihre Waffe viel zu selten in der Hand haben, eklatante Probleme in der Waffenhandhabung haben. Das ist de facto so. Und die fallen dann eben alle raus. Aber die zahlen ja auch die Mitgliedsbeiträge an die Kreisgruppen und so weiter. Ist ein unfassbar schwieriges Thema. Also du kannst ja jetzt nicht diese ganze Gruppe von der Jagd ausschließen, aber du willst sie ja trotzdem auch irgendwie sicherer machen, oder es ist ein schwieriges Problem, für das ich jetzt zumindest keine Lösung hätte.
Jagd ist einfach in weiten Teilen Eigenverantwortung, weil du bist alleine im Wald mit einer Waffe und musst Entscheidungen treffen. Und dass dafür die Ausbildung elementar wichtig ist, ist gar keine Frage. Dass wir das überdenken müssen mit den Erfahrungen, die wir jetzt gemacht haben, ist meiner Meinung nach auch keine Frage. Dass das unfassbar schwierig wird, ist aber auf jeden Fall klar. Weil wie soll man es machen? Weiß ich, also sollen jetzt irgendwie nur noch Berufsjäger in Jagdschulen ausbilden dürfen? So viele Berufsjäger haben wir gar nicht in Deutschland. Das wäre gar nicht zu leisten. Ist ein Berufsjäger jetzt per se ein besserer Jäger als ein Hobbyjäger?
Es gibt Berufsjäger, die die füttern nur, die haben weniger Wild erlegt als mancher Jungjäger. So,
das, ja, jetzt hast du die Berufsjäger wieder gegen dich aufgebracht.
Nein, natürlich nicht. Es geht ja auch nicht um ein Framing hier, aber das soll ja einfach nur zeigen, wenn es jetzt überhaupt wirklich ein ernsthaftes gesamtgesellschaftliches Problem ist, dass es so unfassbar komplex ist, dass du einfach keine einfachen Lösungen hast, ohne irgendjemand anzugreifen. Genau, das Thema ist doch auch mit den Jagdschullehrern. Da brauchst du ja auch keine extra Lizenz oder Ausbildung. Und wenn du das fordern willst, was ja von der Idee grundsätzlich vernünftig ist, aber wer macht das denn? Wer bildet denn diese Person aus? Am Ende haben wir gar keine Jagdschulen mehr.
Wir haben ja gar kein System für sowas. Es gibt, was Jagd angeht, kein System für diese Ausbildung, für Weiterbildung, für dies und das. Das gibt es gar nicht. Und ich weiß nicht, wie man das lösen soll. Ich weiß aber auch ehrlich gesagt selber nicht, wie groß ist denn dieses Problem? Weil ich habe jetzt persönlich eigentlich nicht so das Gefühl, dass es jetzt so unfassbar viele Menschen gibt, die schlecht ausgebildet sind, was das Thema Jagd angeht. Ich habe eher das Gefühl, also die Menschen, die ich kenne, die aus der Jagdschule kommen und familiär noch keine Prägung haben oder noch nicht so viel Erfahrung haben, habe ich das Gefühl einfach, dass die sehr, sehr vorsichtig sind, sehr, sehr wissbegierig sind und sehr darauf bedacht sind, mit jemandem zusammen jagen zu gehen, um sicherer zu werden.
Dann wäre es wieder das Thema Weiterbildung.
Ja, das ist ja das Thema Weiterbildung, aber da muss man sich selber drum kümmern. Da rede ich auch wieder von Eigenverantwortung. Wenn du aus der Jagdschule rauskommst, also ein Revier darfst du ja eh nicht mehr pachten, aber dann musst du dich ja irgendwo drum kümmern zu jagen. So, und wenn du dann so verantwortungsvoll bist und sagst, hey du, ja, ich komme gerne bei dir jagen oder Freund X, Freund Y, darf ich mal mit bei dir auf die Jagd kommen? Ja, kannst du mich vielleicht begleiten, weil du weißt ja, ich habe noch nicht so viel Ahnung. So, das ist Eigenverantwortung, Allgemeinverantwortung, weil du weißt, du hast noch nicht so eine Ahnung und ich taste mich jetzt mal langsam ran. Ich habe noch nie die Erfahrung gemacht, dass Leute aus der Jagdschule kommen und sagen, so hey, ich gehe jetzt hier einfach überall jagen und ich mache, was ich will.
Also ich hatte auch jetzt in meinem eigenen Revier einen Jungjäger mit dabei, der durfte auch kostenlos mitjagen. Das war für mich jetzt auch selbstverständlich, weil auch ich damals jagdlich so groß geworden bin, dass mir viel ermöglicht wurde und de facto lernst du das Jagen ja auch nur durch das Jagen gehen. Und wenn niemand einem Jungjäger die Möglichkeit gibt und ihn nicht machen lässt, ihn an der kurzen Leine lässt, dann kann er auch nicht Erfahrung sammeln. Und da kann ich das, was du sagst, zumindest für diesen Einzelfall auch 100% unterschreiben. Diese Person war auch niemand, der jetzt wie Rambo jetzt in den Wald geht und dann sich auch nur fürs Erlegen interessiert und sonst bei nichts dabei wäre. So, ne? Und ist echt kein einfaches Thema. Ich habe keine Lösung dafür, aber auch wie du weiß ich nicht, ob es auch gerade im internationalen Vergleich gesehen ein unfassbares Problem ist. Wenn wir schauen, wir haben vermutlich den höchsten Standard bei der Jagdausbildung international gesehen. Wenn du über den großen Teich guckst, du kannst hier in manchen Ländern einfach im Supermarkt eine Lizenz kaufen und gehst halt los und schießt halt irgendwelche Feral Hawks und brauchst halt wirklich gar keinen Sinn für irgendwelche Zusammenhänge in der Natur. Ja, trotzdem finde ich, können wir die Jagdausbildung überdenken, dass man zumindest auch, und ich bin mir sicher, das wird auch in vielen Jagdschulen so sein, lernt, wie geht man mit Nachtsichttechnik um, wie bedient man sowas, was macht man damit, was macht man damit nicht, dass man auch mit Sicherheit die Öffentlichkeitsdarstellung in Jagdschulen mit aufnimmt. Auch da den Leuten zumindest auf den Weg gibt, die Message, welche Verantwortung trage ich und dass man auch seiner Verantwortung mal nicht gerecht werden kann, weil man auch einfach unter die Räder kommen kann im Internet. Das ist keine Frage. Deswegen ist aber niemand per se ein schlechterer Jäger, finde ich.
Die Prüfungsinhalte müssen definitiv up-to-date sein. Da muss einfach geschaut werden, was ist gerade relevant, was hat sich mit der Technik getan, was hat sich überhaupt mit der gesamten Bedingungen auf und mit der Jagd getan. Das muss natürlich angepasst werden und das darf nicht in einem Zyklus von 20 Jahren sein, sondern das muss deutlich schneller gehen. Ja. Das ist gar keine Frage, weil darauf werden die Leute dann ja vorbereitet und da muss man ja auch mal ehrlich sein, das ist bei jeder Prüfung auf dieser Welt so, die Leute lernen, was voraussichtlich in der Prüfung dann kommen wird. So, und wenn du weißt, okay, da ist ein Thema wie zum Beispiel Jagd und Social Media, kommt aber eh nicht in der Prüfung dran, ist nicht prüfungsrelevant, ja, wer lernt das? Keiner. So, also, ne, das sind Stellschrauben, wo man auf jeden Fall dran drehen kann, es wird noch sehr, sehr viele andere Stellschrauben geben, dafür ist so ein Podcast viel zu kurz, wir merken ja aber selber schon, was das für ein harsches Thema ist und wie kontrovers es insgesamt auch ist, man muss da immer weiter dranbleiben. Die Ausbildung muss immer weiter verbessert werden. Das ist gar keine Frage. Die Frage ist halt eben nur, wie?
Unterm Strich muss man auch sagen, Jagd ist und bleibt auch Charakterfrage. Wenn du jetzt auf Deutsch gesagt ein Arschloch bist, dann ist es egal, ob du die 9 Monate machst oder ob du irgendwo einen Online-Prüfungsabschluss in wenigen Tagen machst, dann bleibst du auch nach dem Kurs ein Arschloch. Und dann hast du auch nach dem Kurs deswegen nicht mehr Interesse dafür. Und ja, vielleicht sieht man solche Leute aus, wenn man keine Crashkurse mehr hat, dass die sagen, die Hürde ist mir zu hoch, ich mach's nicht. Aber ob das die Lösung ist, weiß ich auch nicht, weil genauso gut hast du auch dann die von der Qualität weniger substanziellen Kurse, die über die 9 Monate gehen. Ja, also das ist nicht schwarz-weiß, das Thema, und muss man auch, glaube ich, so behandeln, dass es nicht schwarz-weiß ist.
Wozu einen so eine Doku nicht alles bringt, ne?
Jedenfalls, das kann ich dir noch sagen, was ich gemacht habe in den letzten Monaten irgendwann, ich weiß nicht mehr, wann es war, in Nordrhein-Westfalen aus dem Arnsberger Raum habe ich für die Prüfungskommission habe ich Bildmaterial bereitgestellt.
Das ist aber großzügig, Ruven.
Ja, ich hatte da engen Kontakt mit jemandem, mit dem ich auch schon beruflich zu tun hatte und der hat mich da auch gefragt und ja, wollte sozusagen für die Prüfungen besseres Anschauungsmaterial haben, weil auch davon lebt ja eine Prüfung, dass du realistische Situationen gezeigt bekommst. Und ich habe das auch jetzt nicht irgendwie kommerziell den Hintergedanken gesehen, sondern auch eher dann einfach für mich gedacht, okay, vielleicht auch mein Beitrag für die zukünftigen Jägergenerationen, dass man das einfach zur Verfügung stellt. Einfach schöne Szenen zum Ansprechen sämtlicher Wildarten, schwierige Situationen, weniger schwierige Situationen, einfach, dass sich auch ein Prüfer daran aufhängen kann oder daran langhangeln kann und den Prüfling in eine realistische Situation steckt. Ja, ob es was bringt, wahrscheinlich nur 0,0001%. Aber vielleicht kann ja jeder so seinen kleinen Beitrag leisten.
Der Wille war da. Aber Ruven, ich würde dich trotzdem noch mal gerne fragen zu dem Thema, was eben aufkam. Was ist eigentlich ein guter Jäger?
Ja, ich finde, ein guter Jäger ist jemand, der sich seiner Verantwortung für das gesamte Ökosystem bewusst wird und Jagd dann am Ende auch als mehr betrachtet als, okay, ich habe jetzt meinen Jagdschein und schieße jetzt hier am Anfang Mai meinen Bock für die Kühltruhe, fertig aus. Sondern der eben schon versucht, für seine persönlichen Gegebenheiten vor Ort, wo er die Schaffenskraft bekommt, und das muss ja nicht nur unbedingt der Pächter sein, sondern man kann auch als Begehr- oder Jagdgast versuchen zu wirken, dass man sich für sein Revier, für seinen Lebensraum, das kann ja auch meinetwegen eine landwirtschaftliche Fläche sein, die man besitzt, die gar nicht zu seiner eigenen Jagd gehört, sich dafür interessiert und da im Kleinen versucht, das ganze Ökosystem zu sehen. Oder einfach eine wildtiergerechte Bejagung. Eben nicht zum Beispiel im Waldrevier das ganze Jahr über die Sauen zu jagen, sondern zu sagen, das machen die Feldjäger nebenan schon. Ich kümmere mich jetzt mal lieber hier darum, dass das Wild bei mir im Sommer über vor allem auch Ruhe hat und jage vielleicht auch einfach mit Sinn und Verstand. Nur da, wo es geboten ist, biete meinem Wild auch die Ruhe. Und dann, glaube ich, wäre schon sehr, sehr viel getan, dass man sich jagdlich in eine gute Richtung entwickelt.
Ich finde, es gibt so unfassbar viele Aufgaben auf der Jagd, die so verschieden sind, auch in einem anderen Alter zum Beispiel. Also stell dir mal den 70-jährigen Niederwildjäger aus Münsterland vor, der nicht mehr so ganz gut zu Fuß ist. So, der hat sein Leben lang gejagt, hat sein Revier gehegt, aber jetzt ist er mittlerweile halt ein bisschen älter und geht vielleicht nur noch zweimal im Jahr auf die Treibjagd als Standschütze und schießt dann nochmal sein Fasan. So, der ist doch immer noch ein guter Jäger, auch wenn er vielleicht gar nichts mehr im Revier macht, weil er es auch nicht kann oder nicht mehr möchte. Oder wie eben schon mal gesagt, der Jäger aus der Stadt, der vielleicht irgendwann mal seinen Jagdschein gemacht hat, kommt aber aufgrund von Job und Familie einfach selten zum Jagen, fährt aber nochmal zweimal im Jahr zu einem Freund in die Eifel und schießt da mal einen Schmalreh oder einen Rehbock. Das ist doch auch ein guter Jäger, wenn das vernünftig macht. Also
ja, definitiv.
Ich finde halt zu sagen, naja, wenn du ein guter Jäger bist, dann musst du die perfekten Wildäcker, Wildwiesen, Hecken, Sträucher, Kirrungen und dies und das und alles irgendwie machen. Ich glaube, darum geht's überhaupt nicht. Aber ich habe manchmal oder oft den Eindruck, dass genau das irgendwie erwartet wird. Auch so von uns. Dass gesagt wird, naja, ihr könnt ja doch nicht nur das zeigen, ihr müsst doch alles zeigen irgendwie, was ihr macht. Aber wenn ich so auch an mich denke, bei uns im Revier zum Beispiel, Jens ist bei uns im Revier verantwortlich für die Wildäcker. Der ist da einfach der absolute Pro geworden und der weiß genau, welche Mischung, wann und wo und macht das mit den Landwirten. Habe ich überhaupt nichts mit zu tun. Habe ich ehrlich gesagt auch überhaupt gar keine Ahnung. Ich frage den immer, was ist das für ein Zeug, was da wächst jetzt? Ne? Und wer mag das? Der Hirsch oder der Keiler? Ne? Und weiß ich halt einfach nicht so. Da ist der Jens halt einfach der Pro. So, dafür bin ich der Pro halt in anderen Geschichten. Jens wird jetzt sagen, nein, aber ich sage jetzt mal ja. Und ne, also jeder hat doch so auch in seiner Jagd-Community, bei, weiß nicht, in seinem Revier, mit seinem Pächter, mit seinen Freunden. Da hat doch irgendwie jeder so seine Aufgaben und jeder kann ja nicht der Beste in allem sein. Und so ist es doch auch auf Drückjagd, dass man genau weiß, so, hey, da ist ein Schützen, da, wo die ganzen Sauen immer kommen, da muss der stehen, der einfach schießen kann und nicht der immer noch mal eine Sekunde länger guckt und, also, weißt du, wie ich meine?
Es kann ja auch nicht jeder alles machen, weil ja auch nicht jeder zu allem die Möglichkeit hat. Wie gesagt, wenn du jetzt nur Jagdgast bist und du darfst auch nur einmal im Jahr kommen, dann wirst du auch nicht Mitspracherecht haben, irgendwelche gestalterischen Maßnahmen in einem Revier umzusetzen. Das ist ja auch so. Und das ist ja auch okay, weil es eben nicht jeder machen kann. Ich finde aber, es sind trotzdem auch einfach Kleinigkeiten, in denen sich das zeigt. Das beginnt auch damit, wie begegne ich dem Spaziergänger im Wald? Wie trete ich dem gegenüber? Paul ich den an und sage, ey, hier raus aus meinem Wald, dein Hund ist gerade nicht angeleint. Und vielleicht ist er auch nicht angeleint, aber vielleicht läuft er ja bei Fuß und das ist völlig okay. Aber einfach ein Bild der Jagd zu vermitteln, zum Beispiel in dem Moment, dass er eben auch einfach freundlich ist und Jäger nette Menschen sind. Oder sei es, weil ich im Revier immer darauf achte, vom Spazierweg den Müll aufzuheben. Das sind ja auch manchmal Kleinigkeiten, die in dieses Gesamtgefüge ihren kleinen Beitrag leisten. Und da kann jeder auf jeden Fall für sich seinen Anteil irgendwo machen.
das zeigt so ein Gesamtbild. Aber jetzt stell dir mal den vor, der kann toll reden, ja, der kümmert sich um die Blühstreifen wie kein anderer, der kann Hochsitze bauen wie eine Koryphäe, es ist unfassbar, aber auf der Jagd schießt er immer nur krank.
Ja.
Was machst du mit so jemandem? Ist das jetzt ein guter Jäger oder ein schlechter Jäger? Der gibt sich wirklich Mühe, der kann alles außer schießen. So.
Das ist dann wieder das Thema Charakterfrage, weil irgendwann muss man dann auf den Trichter kommen, dass was mit mir oder mit meiner Ausrüstung nicht stimmt, muss das hinterfragen, muss dafür Verantwortung übernehmen und was dagegen tun. Weil ich das nicht mache, bin ich in meinen Augen ein schlechter Jäger.
Ja, aber du weißt, worauf ich hinaus will. So, ja. Wir kennen alle Personen, wo wir sagen, ey, cooler Typ, cooles Mädel, gibt sich richtig Mühe, hat richtig Ahnung auch von der Jagd eigentlich, aber boah, Schießleistung, schwierig. So. Und das wird ja am Ende dann, also für nichts wirst du ja mehr kritisiert als für schlechte Schüsse. Das ist ja einfach so. Wenn du scheiße schießt, bist du unten durch.
Aber das muss nicht zwangsläufig, also ein schlechter Schuss ist nicht zwangsläufig ein Kriterium für einen schlechten Jäger. Definitiv nicht.
Ja, nicht zwangsläufig. Ne? Deswegen, ich finde auch bei uns jetzt, von uns wird dann ja doch immer irgendwie noch mehr erwartet oder mehr erwartet als zuvor. Und wird gesagt, na, ihr müsst das zeigen, ihr müsst das zeigen, ihr müsst das zeigen und so weiter und so fort. So. Aber man kann auch nicht von einer Einzelperson erwarten, dass sie alle Facetten der Jagd darstellen kann und das auch noch in Perfektion. Das ist für jeden wirklich irgendwie, was ich nicht ansehnlich ist.
Und zeigen muss ich schon mal gar nichts. Also ich müsste auch eigentlich keine Filme machen, natürlich nicht, aber ich will für mich persönlich Jagdfilme machen, die vor allem auch den Mensch zeigen, die Geschichte, seine Reise sozusagen, seine persönliche und seine Emotionen. Das sind meine Jagdfilme so. Da gehört auch häufig, auch in der überwiegenden Anzahl der Filme, ein Abschluss dazu, weil es einfach bei der Jagd so ist. Und manchmal zeige ich da auch, wie ein Wildacker gemacht wird vielleicht, aber nicht als gesamter Film, weil das auch von meiner Machart von Filmen deutlich interessiert. Das ist vielleicht im Film gut platziert am Rande, so als kleine Botschaft. Aber so, das ist zum Beispiel, das ist ein Content, den bringe ich lieber auf Instagram, zeige das in den Stories oder zeige das in den Reels, weil es da auch einfach viel mehr Menschen erreicht. Aber der Jagdfilm muss nicht immer alles können. Kann er auch nicht. Der kann nicht die Jagd erklären immer komplett. Nee. So. Erst recht nicht, wenn der Jagdfilm für Jäger gemacht ist. Und es ist meiner Meinung nach 100% völlig moralisch in Ordnung, Jagdfilme für Jäger zu machen.
Ja, absolut. Und ganz ehrlich, Jagdfilme dürfen Unterhaltung sein. Jagdfilme dürfen auch Spaß machen. Und Jagd darf auch Spaß machen.
Ja, natürlich.
Und unterhalten. So, darüber muss man nicht diskutieren, weil das war auch ein Satz von dieser Waldexpertin da aus dieser Doku, die sagt, nee, Jagd darf keinen Spaß machen und kein Hobby sein und so weiter und so fort. Jagd ist hier purer Ernst und da musst du zum Lachen in den Keller gehen.
Nee. Und das meine ich mit Ehrlichkeit. Es ist einfach absolut unehrlich. Wir Jäger gehen auf die Jagd, weil wir daran Freude haben und weil wir das für uns eine Passion ist. Das ist nicht gleichgesetzt damit, dass wir Spaß nur an diesem Abschuss haben. Oder das wird ja häufig dann darauf reduziert. Ja, jetzt hast du es ja zugegeben. Du hast Spaß am Abschuss. Nee, es ist das Gesamte. Jagd in der Gesamtheit ist etwas, was Spaß macht, was erfüllt, woran wir Leidenschaft empfinden. Und dazu müssen wir auch offen und ehrlich stehen, weil das glaubt uns doch keiner. Als ob uns das die Leute glauben, dass wir sagen, wir gehen raus in den Wald und wir haben keinen Spaß daran. Wir machen das völlig selbstlos. Wir machen das, bezahlen auch noch Geld für, weil wir so devot sind, dass wir diese Dienstleistung an der Gesellschaft freiwillig tun.
Ja, das ist wirklich der Wahnsinn.
So.
Ich haben es mal rausgelassen.
Wir haben es im Mund fusselig geredet. Ich weiß auch gar nicht, wir hatten jetzt auch keinen roten Faden vermutlich und vielleicht hat sich auch einiges durchmischt, aber es ist ja auch mal wichtig, darüber zumindest zu philosophieren oder zu reden. Und ob wir sind auch nicht die perfekten Jäger, das sind wir ja auch nicht. Also wir haben auch nicht den Anspruch daran, die Besten zu sein. Das wird ja auch so dargestellt, die Influencer, die haben den Anspruch daran, die stellen sich da wie die Besten. Wann so wird das gesagt? Wo?
Also, das ist so ein Blödsinn. Also das sieht man ja auch wirklich nicht nur auf Hand on Demand, auch auf Instagram. Also es gibt jungen Jäger, die ihren Content machen, ihre ersten Schritte bei der Jagd, die zeigen, wie es ist, die ihre Erfahrungen teilen, die um Hilfe fragen und so weiter. Das ist auf Hand on Demand genauso wie im echten Leben. So, nobody's perfect. So, man fängt klein an, man lernt dazu und das zeigt man eben auch. Also wir haben das irgendwo mal geschrieben, so auf Hand on Demand, so, da profitieren Jungjäger und Experten und alles, was dazwischen ist, gegenseitig davon, was andere Leute erleben und sehen. So, und nur so lernt man zusammen.
Genau, und auch entschieden widersprechen kann ich dieser These, dass Hand on Demand auch nur diese Jungen ja gucken, die keine Jagdmöglichkeiten haben. Also das ist ein ganz falscher Trugschluss. Und hier schauen Leute zu, die bräuchten wirklich nicht Jagdfilme schauen, weil sie alles vor der Haustür erleben können. Und trotzdem schauen sie zu, weil sie sich einfach für Jagd interessieren. Wenn ich Fußball spiele, dann werde ich auch höchstwahrscheinlich Fußball gucken. Und ich gucke ihn trotzdem, obwohl ich selber Fußball Fußball spielen könnte, weil es mir einfach, das interessiert mich, das ist mein Lebensinhalt so. Deswegen gucke ich mir auch an, wie jagen andere, was machen die falsch? Manche gucken auch Jagdfilme, um sich lustig zu machen. Ja, gut. Völlig in Ordnung.
Aktuell, ich bin so krass Angelfilme am Suchten auf YouTube ohne Ende, weil ich voll im Angelmodus bin momentan.
Ja,
so, ist und doch es völlig macht so in Ordnung. Und es ist so wichtig und man lernt so viel daraus, auch wenn die Fische verlieren, warum die Fische verlieren, welchen Köder, wann, zu welcher Tageszeit und so weiter. So, das ist so interessant. So, natürlich kann ich in der Zeit auch selber angeln gehen. So, ja. Aber ich, um was zu lernen, also ich lerne mehr, wenn ich so ein Video angucke, als wenn ich jetzt selber im Wasser stehe und zum 100. Mal den Map-Spinner irgendwie da durchziehe und wieder nichts beißt, ne? Und an dieser Stelle will ich auch nochmal sagen, es lernen nämlich nachweislich sehr, sehr viele Menschen mit Hand-on-Demand. Und zwar gibt es seit ungefähr 2 Jahren das Hand-on-Demand-Jagdschulprogramm. Da arbeiten wir mittlerweile mit 70 Jagdschulen zusammen und die Jagdschüler können ein halbes Jahr kostenlos Hand-on-Demand schauen und dann sitzen die zusammen in den Jagdschulen, gucken sich Filme an und diskutieren das und analysieren kritisch, was in dieser Situation gut oder schlecht gelaufen ist, lernen ansprechen anhand unserer Videos. Also wir bedienen sogar mittlerweile einen Lehrauftrag und wir haben da super positive Rückmeldungen von vielen, vielen Jagdschulen.
Und da ist das Übel an der Wurzel, Tim. Da, ja. Jetzt gibt das, der Kreis schließt sich ja gerade. Guck mal, die Jagdschule und Hand-on-Demand ist jetzt, das ist ja jetzt völlig klar, dass...
Das muss erstmal per se verboten werden.
Das muss per se verboten werden. Ja, also ich glaube, es gibt nichts Besseres als sogar noch, das ist ja begleitetes Porno gucken, würde man so sagen.
Deswegen, die lernen gar nichts mehr in den Jagdschulen, die gucken nur noch Hand-on-Demand-Filme. Ist auch prüfungsrelevant mittlerweile. Wie viele Punkte hatte der Rekordmaral von Gerold Reimann? Ja, Prüfungsfrage genau. Nummer 1 in Mecklenburg-Vorpommern.
Aber jetzt möchte ich wirklich auch noch eine allerletzte Sache dazu sagen. Es wird ja auch häufig dann, wird ja auch dann so ein bisschen geframed so, ja du hast ja erst 5 Jahre den Jagdschein und deswegen darfst du erst recht nichts zu diesem Thema sagen, weil du hast ja nicht die Erfahrung, dass du, finde ich auch völlig daneben, die Leute daran nach einzuteilen, wie lange sie den Jagdschein haben, weil das erstmal nichts darüber aussagt, wie erfahren man als Jäger ist. Ich kann ja auch 20 Jahre den Jagdschein lösen und nicht einmal ein Tier erlegt haben, deswegen bin ich garantiert nicht erfahren. Und gleichzeitig ist es völlig in Ordnung, dass jeder Mensch, egal welchen Erfahrungsstandes, seine Erfahrungen auch über die Jagd auf Social Media teilt. Natürlich hat es immer ein Geschmäckle, wenn jemand, der frisch von der Jagdschule kommt, dann den Außenstehenden die Welt erklären will. Das kommt halt nicht gut an, aber das merken auch wirklich die Zuschauer, jeder merkt das sofort und das stößt dann auch vielen schlecht auf. Ist auch in dem Moment okay und auch da regelt dann wieder das Angebot die Nachfrage, hat keiner Bock drauf, guckt sich keiner an. Fertig.
So ist es.
So verdammt, Tim, jetzt die Top 3 des Monats hier.
Jetzt aber.
Jetzt die Top 3 des Monats. Also jetzt reicht's hier.
Die Top 3 Filme des Monats.
Legen wir los mit Platz 3, Ruben. Und der geht diesen Monat laut unserem Algorithmus auf Hand on Demand an dich, beziehungsweise an euch drei, nämlich an dich, deine Frau und dein Sohnemann. Ihr wart nämlich hochschwanger auf Jagd.
Mein Ziel ist es, mit dieser Kugel noch einmal Bock zu erlegen. Das habe ich mir von Anfang an direkt gewünscht.
Wie weit ist das? Der steht genau unter dem Baum.
Hast du keine Angst, mit dem Jagdfieber bei deinem Baby was auszulösen? Ich glaube, es gibt Schlimmeres als Jagdfieber zu haben.
Was soll ich dazu sagen?
Ich kann nicht tiefer, wegen meinem Bauch.
Über Stock und über Stein.
Ach Mann,
das ist ja wie Eis lecken nach Fensterscheiben.
Ich fühle mich geehrt. Ja. Und ich möchte es noch mal ganz klar sagen, das ist hier jetzt Algorithmus ausgewählt. Also wir wählen nicht mehr selbst, sondern es wählt jetzt der Zuschauer. Dankeschön. Es ist für mich ein sehr emotionaler Film, auch für mich als der, der es gemacht hat, weil ich mit meiner lieben Lina hochschwanger auf Jagd war. Und das ein Erlebnis ist, dass man ja jetzt so, ja natürlich, man könnte noch ein Kind machen, aber das kriegt man ja so nicht wieder, diese letzte Bockjagd zu zweit im Leben. Und deswegen hat das für uns einen sehr hohen emotionalen Wert. Und es sind Linas persönlichen Erfahrungen, die sie da aus ihrer Schwangerschaft mit dem Zuschauer teilt und ich glaube, das finden die Daddys und Mummies in der Jagdszene auch echt cool, weil die damit sehr gut relaten können.
Also außergewöhnlich viele Kommentare von Frauen unter diesem Film. Ja gut, Platz 2, da ist unser lieber Dreispross. Ich würde sagen, Dreispross ist back.
Ihr könnt euch freuen auf spannende Jagden in meinem Revier, das Nordland. Und na klar, machen wir auch Beute, auch im ersten Jahr. Für mich tatsächlich die größte Belohnung war der Anblick von den Fasanengockeln jedes Mal, wenn ich ins Revier gefahren bin und auch die Rebhühner, die sich irgendwann einstellten. Insofern seid gespannt, folgt weiter der Serie Mein Nordland und vielen Dank fürs Zuschauen. Gruß und Waldmannsheil, euer Dreispross.
Ja, Dreispross, back in seinem eigenen Revier, in seinem Nordland. Dreispross hat jetzt endlich die Serie gestartet. Er ist seit letztem Jahr Revierpächter im hohen Norden. Er möchte dieses Revier in seinem ersten Film vorstellen. Er möchte die Eigenheiten zeigen, worauf es ihm ankommt. In der Bewirtschaftung, vor allem Fallenjagd, wird da wohl eine große Rolle spielen. Ist sehr schön. Also kommt auch sehr gut an, muss man sagen. Die Leute feiern das, dass er endlich diese Serie veröffentlicht, auf die viele lange gewartet haben.
Ja, er hat das auch geschickt gemacht. Also er hat sehr, sehr viel vorproduziert, damit er jetzt wirklich so im Timing ist, was die Jahreszeiten angeht. Und er hat sich ja auch bei uns allen sehr, sehr bedeckt darüber gehalten, was so bei ihm im Revier passiert ist. Deswegen bin ich selber auch sehr gespannt, was da jetzt alles so kommen wird. Zwischendrin habe ich auf jeden Fall schon Aufnahmen von wirklich interessanten Böcken gesehen. Und war das ein Nutria oder ein Biber in dem Film? Ich dachte eigentlich, es wäre ein Biber.
Nutria, ja. Er hat wirklich in diesem Flusslauf hat er sehr viel Nutria. Das weiß ich, weil ich mich mittlerweile auch für die Fallenjagd interessiere und damit begonnen habe. Und die sind da bei ihm als invasive Art ja zahlreich vorhanden und er macht da sehr fleißig was dran.
Das war aber schon ein stattlicher Biber. Nutria.
Siehst du, du kannst ja gar nicht ansprechen. Du bist kein guter Jäger.
Ich würde, also keine Ahnung, könnte ich jetzt einen Biber auf einem Nutria unter? Ich habe noch nie einen Nutria gesehen, außer den da.
Ja, und du bist halt als Eifeljäger auch einfach nicht in Kontakt damit, bis ich dann irgendwann in den Eifelbach einen Biber setze. Boah, wenn dann, mein Freundchen, dann merkst du das
ganz schön. Obwohl, nee, einen Biber hätte ich sogar ganz gerne, dann könnte der den Bach nämlich noch mal ein bisschen aufstauen und dann würden die Forellen ein bisschen mehr Wasser zum Schwimmen haben. Das wäre top.
Ja, übrigens, Biberjagd habe ich schon einen Film zugedreht vor vielen Jahren, auch mit all seinen Facetten sozusagen. Und am Ende haben wir auch gegessen, war lecker.
Mhm.
War lecker.
Okay. Also wenn ich mal zu dir zum Essen gehe, koch bitte was anderes.
Also ich verstehe deine Aversion. Du bist ja auch ein kleiner Picky Eater. Aber man muss sagen, der Biber wurde ja damals von den Mönchen in der Fastenzeit sehr, sehr gerne gespeist, weil er irgendwie nicht, er galt als Fisch, glaube ich, so war das. Und er hat ein sehr mageres, rotes Fleisch und schmeckt wie Rindfleisch.
Mhm. Interessant. Jetzt hast du mir doch irgendwie schmackig gemacht.
Ja.
Mal sehen. Gut, kommen wir zum Platz 1. Und der hat es wirklich in sich, muss man einfach sagen. Eine glatte 5-0er-Bewertung. Und das bei in Kooperation mit Hunting Room sogar. Aber der Film ist veröffentlicht von Feld und Jagd. Weizenpirsch auf Sommersaun. Lukas, erster Keiler.
Ja, moin liebe Jagdfreunde. Wie ihr seht, wir stehen im Weizen. Wir sind wieder in Mecklenburg. Und wir waren die letzten Tage hier in Mecklenburg auf Saun im Weizen jagen. Und wir machen das zum ersten Mal mit Besuch aus der Hand-on-Demand-Familie.
Ja, ich bin das erste Mal hier und ich bin begeistert von dem Revier und von der Gegend hier. Wir hatten einen richtig schönen Anblick die letzten Tage und ich kann einfach nur sagen, vielen Dank nochmal an den Gastgeber. Wir hatten hier richtig Spaß, viel Anblick, viel Weidmannsheil.
Und da hat mein Bruder Jens das Vergnügen gehabt, ja, selber zu jagen und vor allen Dingen Lukas aber bei seinem Keiler zu begleiten. Und ich muss sagen, es ist wirklich ein außergewöhnlich guter Film und eine außergewöhnlich spannende Pirsch auch. Auch mit spannender Musik unterlegt.
Ja, eher wirklich tolle Co-Produktion und das gefällt mir auch, dass dadurch, dass Jens dabei war, hatten Lukas und Nikolaus ja zwei Teams. Also Nikolaus hatte seinen eigenen Kameramann und Lukas ist mit Jens unterwegs gewesen und sie waren ja teilweise wirklich in den gleichen Ecken jagen und dann konnte ja Nikolaus auch aus der Ferne so beobachten, wie die Sau von Lukas zog, konnte ihn einweisen, in welche Fahrspur er gehen soll und aus der Ferne das Film, fand ich wirklich klasse und sehr, sehr schöne Erlebnisse aus dem Weizen, was ja auch bekanntlich eine extrem anspruchsvolle und hochgradig spannende Jagd ist und das haben sie gut gemacht und echt toll. Bin gespannt auf den zweiten Teil.
Absolut. Da kommt noch was, Freunde.
Da kommt noch was. Ja, und von unseren Partnern ist auch noch was gekommen. Nicht wahr, Tim?
Klar, die sind natürlich auch immer aktiv und bei uns im HOD-Club gibt es wieder was zu gewinnen. Und zwar bis zum 15. Juli von unserem Partner Gecko. Und zwar verlosen die 3x5 Packungen eines Gecko-Geschosses für Gecko Plus, Gecko Zerro und Gecko Star in entweder 308 Winchester, 306 Springfield, 300 Win Magnum und es gibt insgesamt 3 Gewinner. Die, wenn sie die unfassbar schwierige Gewinnspielfrage, die sich unsere Marketing-Frau Tammy ausgedacht hat, beantworten können.
Es ist auf jeden Fall eine Frage für die Jagdprüfung. Welcher Bestandteil einer Patrone zündet das Pulver? Das Geschoss, das Zündhütchen oder die Hülse? Also kaum zu beantworten.
Ja, aber ich wette auch, da sind schon Leute bei gescheitert. Muss ich eine kleine Anekdote nochmal gerade erzählen aus meiner Jägerprüfung. Und zwar habe ich die zusammen gemacht mit meinem Bruder und noch 3 Freunden. Und die waren bei mir auch auf der Schule und ihr wisst ja, Jens und ich kommen aus einer Jägerfamilie und waren diverse Sachen ja schon bekannt und wir sind ja seit Kindesbeinen mit auf die Jagd gegangen. Die aber nicht. Die sind mehr oder weniger durch uns zur Jagd gekommen. Naja, wir haben auf jeden Fall zusammen den Jagdschein gemacht im schönen Münsterland. Und das sah bei uns so aus, ich weiß nicht, wie es bei dir war, Ruven, dass erstmal die Jagdhornsignale kamen und man, ich glaube, 3 von 5 erkennen musste.
Oh, 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 oh.
Das war damals zumindest so. Wenn ich mich richtig erinnere, ist schon knapp 20 Jahre her, deswegen meine Erinnerung kann ein bisschen verblasst sein hier und da, aber so ungefähr war es. Und das wäre jetzt natürlich der Wahnsinn gewesen. Da erkennst du das Jagdhornsignal nicht und fällst durch die Prüfung.
Also ich glaube, da gibt es deutlich schlimmere Dinge, die man in Jagdprüfungen nicht beherrschen kann.
Und ich weiß aber damals wirklich, also ich habe sehr, sehr großen Respekt gehabt vor der Prüfung, auch wenn ich das Gefühl hatte, ich gehe schon ewig jagen und weiß alles. Aber wenn du dann da stehst und mit der Waffe und dann musst du durch dieses Gelände laufen, auf den Hochsitz drauf, laden, ansprechen. Und dieses Gefühl, wenn er sagt, so, der Prüfer sagt, der Bock steht jetzt breit. Du kannst jetzt schießen. Fragezeichen. Und du stehst dann mit der Waffe und überlegst dann so, hast du jetzt wirklich alles richtig gemacht? Hast du geladen? Hast du die richtige Munition drin? Weil du weißt, in dem Moment, wo du abdrückst, das simulieren die schon sehr gut. Das ist nämlich dann der entscheidende Moment. So, und wenn du abdrückst und hast irgendwas vorher vergessen, dann bist du raus.
Ja, definitiv.
Also ich weiß nicht, ob du dich auch noch so dran erinnerst. Bei mir war das echt dieses Abdrücken, das war ein sehr, sehr krasser Moment.
Also wir sollten damals nicht abdrücken, wir sollten nur sagen, ich habe jetzt abgedrückt, das weiß ich noch. Aber ich erinnere mich auch noch gut dran, also was mir hängen geblieben ist, ich hatte in der Waffenhandhabung, hatte ich den Drilling und auch wirklich so, wie man ihn nicht da stehen haben möchte. Er war geladen, entsichert, alles Mögliche. Und der hat mich ja doch auch ins Schwitzen gebracht, wie so viele andere. Aber es ist alles gut gegangen, auch im ersten Durchlauf.
Ach so, also wurdest du auch einfach durchgewunken bei der
einfach durchgewunken.
Das merkt man dir heute noch anrufen. Das muss man einfach sagen.
Nein, also Gott sei Dank, es ist lange, lange her und ich hatte Gott sei Dank nur einen Anlauf gebraucht, aber ich erinnere mich sehr daran, dass ich unfassbar nervös war, auch gerade beim Schießen, weil es ja doch einfach auch viel auf dem Spiel steht, ne? Es kostet ja auch eine ganze Menge Geld.
Ja, und da an der Stelle möchte ich dieser Doku nochmal widersprechen. Ich glaube nicht, dass die Prüfungskommissionen sagen, wir wollen viele Jäger haben, wir winken euch einfach alle durch, weil das hat für die überhaupt gar keine Relevanz. Also da verdienen die weder mehr Geld dran noch sonst irgendwas. Die Jagdschulen bereiten vor, die Prüfer prüfen, fertig aus. Also das kann ich einfach nicht bestätigen und das glaube ich auch nicht.
Ja, also sagen wir mal so, ich kann natürlich nachvollziehen, dass wenn du als Jagdschule eine gute Quote hast, eine gute Bestehensquote, dass das ja auch was ist, was du werblich nutzen kannst.
Absolut.
Und du kannst sagen, bei mir bestehen viele. Und ich weiß noch damals, bei mir war es so, wir hatten jemanden, der ist durchgefallen, aber nicht etwa in der Schießprüfung oder in der Waffenhandhabung, sondern er ist wirklich im mündlichen Teil durchgefallen, bei, ich glaube, Wildbiologie war das. Und ich erinnere mich noch dran, dass der Jagdschulleiter, der auch der Lehrer war für diese Fächer, der war so unfassbar sauer. Der hat als er rauskam, ihn zusammengefaltet, wie er auf die Idee kommen könnte, diese und diese Dinge zu sagen. Natürlich war er auch sauer, weil er auch seine Quote mit völlig hirnrissigen Sachen kaputt gemacht bekommen hat. Kann ich nachvollziehen, aber deswegen wurden wir ja nicht irgendwie durchgewunken, weil auch er de facto nicht geprüft hat, sondern es war ja die Prüfungskommission.
Ja, ich meine, man muss sich auch vorstellen, also wenn du eine Jagdschule hast, weiß ich nicht, im Münsterland, bedeutet das hier nicht, dass die Prüflinge ihre Prüfung auch im Münsterland machen. Die können die auch in Hamburg machen, weiß ich nicht, in Bayern machen, in Nordrhein-Westfalen machen, wo auch immer gerade Prüfungstermine frei sind. Die Lehrinhalte unterscheiden sich in gewissen Punkten, aber man kann halt überall irgendwie die Prüfung machen. Und wenn man jetzt sagen würde, die Prüfungskommission wollen, dass es besonders viele Jäger gibt. Also was haben die davon? Deswegen kann ich es mir nicht vorstellen. Und der DJV wird mit Sicherheit auch nicht sagen, Leute, wir wollen mehr Jäger haben. Jetzt lasst die mal bitte alle durch. Und die Landesjagdverbände werden das auch nicht tun. So. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass jegliche Inhaber von irgendwelchen Jagdschulen permanent irgendwelche Prüfungskommissionen irgendwie bestechen, damit die ihre Leute durchlassen, damit die eine bessere Quote haben. Also ja, ich finde das alles ein bisschen dünn teilweise.
Ja, auf jeden Fall. Aber trotzdem, Jungjäger ist auch nochmal ein gutes Thema, denn es gibt jetzt auch noch von unserem Hand-on-Demand-Partner RWS eine Aktion gezielt für Jungjäger.
Und zwar gibt es wieder die RWS Cashback-Aktion. Das bedeutet, wenn ihr jetzt RWS-Munition kauft, bekommt ihr Cashback. Also ihr bekommt Geld zurück und es sieht so aus, dass ihr, wenn ihr eine Packung Munition kauft, 10 Euro zurückbekommt und wenn ihr 2 Packungen Munition kauft, schon 30 Euro zurückbekommt. Also das kann sich lohnen. Dazu könnt ihr einfach auf Hand on Demand auf den großen Banner in der Mitte klicken. Da wird nochmal auf die Aktion hingewiesen oder ihr geht direkt über die RWS-Webseite. Da findet ihr das auch. Ja, und dann haben wir noch was Neues und zwar einen neuen Mitarbeiter bei Hand on Demand. Wir vergrößern uns und in der Zwischenzeit ist sogar noch ein neuer Mitarbeiter hinzugekommen. Hat keiner gemerkt.
Wahnsinn. Ich find's geil. Ich feiere unseren neuen Mitbewohner. Ich feier unseren neuen Mitarbeiter. Traumhafte Idee übrigens, Tim, die Hand-on-Demand-WG, fände ich richtig geil.
Hatten wir doch schon mal fast.
hatten wir schon mal fast. Und ja, es ist niemand Geringeres als Lukas Laudin. Herzlich willkommen in der Hand-on-Demand-Community. In der richtigen Hand-on-Demand-Community.
Ja, jetzt ist er in der Hand-on-Demand-Intern-Gruppe,
so,
wo die ganz, ganz gefährlichen, geheimen Sachen besprochen werden. Nee, also Lukas ist jetzt bei uns und wird sehr viel auf Social Media auftreten. Der soll nämlich so ein bisschen so ein Bindeglied zwischen Hand-on-Demand, den Publishern und auch vor allen Dingen Abonnenten und auch den Leuten auf Instagram sein und die immer so ein bisschen auf dem Laufenden halten, was gerade so passiert. Also welcher Publisher gerade vielleicht irgendwo unterwegs ist, was der macht, informiert über neue Gewinnspiele, über News, über neue Filme. Also er wird so ein bisschen unsere Lucy.
Ja, hi, ich bin Lukas von Hand-on-Demand.
Deswegen haben wir uns extra auch jemanden genommen, der mit L anfängt am Anfang, damit das schon mal irgendwie ein bisschen leichter verständlich ist.
Sehr schön.
Und wir haben aber schon seit einigen Monaten noch einen weiteren Mitarbeiter rufen.
Das habe ich jetzt gar nicht mitbekommen.
Ja. Ich habe ja früher immer, wenn ich mit unserem Programmierer Daniel gesprochen habe, also wenn ich den morgens anrufe, dann habe ich mir gesagt, guten Morgen, mein einziger Programmierer. Und so haben wir uns grüßen. Und jetzt habe ich ihn letztens angerufen und habe gesagt, oh, guten Morgen, mein einziger. Und ich sag, du bist ja gar nicht mehr mein einziger Programmierer. Wir haben ja noch einen. Wie nenne ich dich denn jetzt? Und da haben wir uns darauf geeinigt, dass ich ihn dann meinen einzig wahren Programmierer nenne, obwohl der andere auch wahrer Programmierer ist. Er heißt auf jeden Fall Pascal, arbeitet ein bisschen im Hintergrund und er ist hauptsächlich dafür jetzt da, gerade die ja von allen so ersehnte TV-App zu programmieren und aber auch die Smartphone-App zu programmieren. Und das ja, werden wir dieses Jahr voraussichtlich noch schaffen, wenigstens die TV-App. Die neue Smartphone-App wird dann wahrscheinlich zur Messe in Dortmund erscheinen, aber ich habe den Prototyp von der TV-App schon auf dem Fernsehen und ich muss sagen, ist schon sehr geil. Ja. Also ich verstehe euch alle Leute, die gesagt haben, wir brauchen diese App auf dem Fernsehen, weil ich will mich einfach gemütlich vor den Fernseher setzen, anschalten und ich will Hand-on-Demand neben oder zwischen Netflix und Amazon Prime sehen, da wo es hingehört. Ja. Nee, dann müsste es vor Netflix noch. Ich habe bei mir auf dem Homebildschirm auf jeden Fall auf die 1 gesetzt.
Ja, wirklich grandios. Also ich habe auch schon die Beta-Version gesehen und freue mich da auch sehr drauf, muss ich sagen. Aber es gibt auch trotzdem für alle diejenigen, die die App auf dem Smartphone vermissen, die Möglichkeit, auch zumindest für die iPhone-Nutzer kann ich sprechen, sich die Seite auf den Home-Bildschirm zu ziehen. Ist jetzt so ein bisschen drumherum gearbeitet, sage ich mal, und ist auch jetzt nicht die eigene App für sich, aber ihr kommt über den Home-Bildschirm auf Hand-on-Demand und wenn ihr nicht wisst, wie das geht, müsst ihr auf Hand-on-Demand mal schauen oder das einfach mal eingeben bei Google Hand-on-Demand als App, dann findet ihr dort eine Anleitung, wie das funktioniert. Geht ganz einfach.
Und es funktioniert tatsächlich wirklich wie die App. Also ich finde, man merkt eigentlich kaum Unterschied, wenn man dann da drin ist.
Ja, definitiv.
Eigentlich reicht es aus. Ihr müsst euch halt vorstellen, so eine App zu programmieren und so eine TV-App zu programmieren. Ihr habt es ja gerade gehört, so wir haben extra einen Mitarbeiter dafür eingestellt, der das macht. Und der kostet natürlich auch Geld. Und es kostet einfach Ressourcen und natürlich auch wieder Server, Gebühren und so weiter und so fort. So, wir machen es trotzdem für euch, weil ihr es euch so wünscht. Aber es ist wirklich viel, viel, viel Arbeit, die wir da reinstecken. Aber gut, der Kunde oder der Abonnent in diesem Fall ist König und wir ziehen es durch. Also könnt euch darauf freuen, kommt Ende diesen, Anfang nächsten Jahres.
Ja, definitiv gut und ich kann da auch nur für unseren einzig wahren Programmierer der Herzen, den ich zumindest bisher nur kennenlernen durfte, Daniel sprechen, mit dem ich da auch schon zusammen dran gesessen habe und als es darum ging, diesen Prototypen auf meinem Fernseher zu installieren und ich erstmal feststellen musste, es geht auf meinem Fernseher gar nicht. Ich habe jetzt zwar keinen uralten, aber es gibt da eben bei den Fernsehern doch unfassbare Unterschiede in diesen ganzen Betriebssystemen und Kompatibilitäten und das ist wirklich nicht leicht, da so eine App zu entwickeln, die auch überall läuft. Also steckt sehr, sehr viel dahinter. Davon verstehen wir alle normalen Menschen gar nichts. Und deswegen sind wir froh, dass wir so Menschen wie Daniel und jetzt auch den Pascal haben.
Ja, genau so ist es, Rufen. Meine Güte, ich glaube, das war der längste Hand-on-Demand-Podcast aller Zeiten, oder?
Ja, definitiv. Aber ich fand es jetzt nicht langweilig oder so. Und ich glaube, das war auch schön, da mal ganz offen drüber gesprochen zu haben, über solche Themen. Und ich bin sehr gespannt, wer von euch bis hierhin durchgehalten hat. Und wir werden es ja erfahren im Feedback wieder, über Instagram-Nachrichten und so weiter. Und dann würde ich sagen, hören wir uns im Juli wieder. Ja. Nee, gar nicht wahr. Im August, siehst du, als Vater, da geht das Zeitgefühl sowieso völlig verloren.
Ja, ich meine, wir sind ja ungeskriptet wie der Ben sozusagen. Ne? Also wir haben ja eigentlich damit angefangen. Wir haben nie ein Skript, wenn wir diesen Podcast machen. Wir haben so maximal eine Idee, aber wir bereiten keine Fragen vor, sondern wir sprechen einfach miteinander darüber, was uns so bewegt und was so los ist bei Hand on Demand. Und wir hoffen, es war unterhaltsam, interessant für euch, alle Angaben entsprechend, wie sagt man?
Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
Ja, und es gibt keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Wahrheit dieser Informationen, um uns da rechtlich wieder abzusichern und so ein Kram. Leute, also danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bleibt sauber, bleibt oder werdet gute Jäger und passt auf euch auf. Bis dahin.
Weidmannsheil.